Ziel der Vorträge, der Gespräche, Wissen fürs Leben ist es, Belastungen, die uns das Leben oft schwer machen, zu benennen, zu erkennen, zu diagnostizieren und aufgrund dieser Diagnose dann auch zu verändern, zu therapieren. Und dabei helfen uns renommierte Experten. Begonnen haben wir vor einer Woche mit Primar Albert Link. Er hat über Stress gesprochen, vor allem über Stress, der krank macht. Und ich darf vielleicht ganz kurz noch einmal zwei wichtige, zentrale Aussagen in Erinnerung rufen. Das eine war die Unterscheidung von akutem und chronischem Stress. Wenn eine Belastung, wenn ein Konflikt, wenn eine Herausforderung nur kurz dauert, dann ist unser Organismus bestens ausgerichtet, mit diesem Stress fertig zu werden. Wenn aber die Belastung, der Konflikt, die Herausforderung lang dauert, wenn die Probleme nicht aufhören, wenn es chronisch wird, dann schlägt es um und dann kann dieser Dauerstress, der chronische Stress, zu Gesundheitsschäden führen. Also es ist ganz unterschiedlich, ob wir kurzzeitigen Stress, sozusagen eine Art Notsituation erleben. Die können wir bestens bewältigen, darauf sind wir seit Hunderttausenden von Jahren trainiert. Aber wenn es andauert und unter den heutigen Lebensbedingungen, da dauert der Stress leider oft an, dann kann es problematisch werden. Und eine zweite wichtige Aussage von Albert Link war, dass wir auf Stress, auf die Belastungen, auf die damit verbundenen körperlichen Probleme oft nur mit großer Verspätung, mit großer zeitlicher Verzögerung reagieren. So wie bei vielen anderen Krankheiten, wir nehmen die ersten Anzeichen, die ersten Symptome, die ersten leisen Hinweise nicht so ernst. Wir überspielen sie gern, wir verdrängen sie. Wir machen oft das Falsche, wir geben dann noch mehr Gas, um uns ja zu beweisen, wie gut und wie leistungsfähig wir sind. Und dadurch werden die Gesundheitsschäden dann chronifiziert. Für die stressbedingten Krankheiten gilt, wie für alle anderen Krankheiten auch, Früherkennung wäre wichtig, die ersten Symptome ernst nehmen, wahrnehmen und dementsprechend auch sein Verhalten oder seinen Lebensstil ändern. Das Gespräch mit Albert Link, wie auch der heutige Vortrag und die kommenden Veranstaltungen, wird eben aufgezeichnet, nicht nur im Ton, sondern auch mit Bild. Wir hatten bisher nur Schwierigkeiten, sie ins Netz zu stellen, aber in wenigen Tagen wird es soweit sein und dann können Sie die Veranstaltungen jeweils auch zu Hause anhören oder anschauen. Heute, bei dieser zweiten Veranstaltung, gehen wir einen Schritt weiter vom Stress zum Burnout, zum Ausgebranntsein. Burnout, Ausgebranntsein, ein Wort, das in aller Munde ist. Und wenn ein Begriff so inflationär gebraucht wird, dann verdunkelt sich leicht seine Bedeutung und die Konturen verschwimmen irgendwie. Und manche meinen dann, es sei heute einfach modisch, von Burnout zu sprechen. Doch Burnout ist weit mehr als eine Modediagnose. Das wird uns im jetzt folgenden Vortrag Universitätsprofessor Dr. Reinhard Haller erklären. Er wird uns helfen, den Begriff des Burnout zu erhellen und die Konturen zu schärfen, aber vor allem wird er uns helfen, das Leid, das mit dem Burnout, mit dem Ausgebranntsein verbunden ist, zu verstehen und zu erkennen. Reinhard Haller in unserem Land vorzustellen, ist kaum nötig, trotzdem ein paar Worte. Sie wissen, er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Psychotherapeut. Er leitet seit 1983 das Krankenhaus Stiftung Maria Ebene in Frastern, sein Krankenhaus, das sich vor allem mit Suchtkrankheiten von Patienten und Patientinnen befasst. Reinhard Haller ist der Drogenbeauftragte des Landes Vorarlberg. Er erstellt jedes Jahr gemeinsam mit Albert Link den Suizidbericht. Und bekannt ist Reinhard Haller vor allem als unbestechlicher Gerichtsgutachter. Er hat allerdings auch erfahren müssen, dass gerade wenn jemand unbestechlich ist, dann versuchen Neider und gierige Menschen, einem das Leben auch schwer zu machen. Auch das gehört dazu. Und Reinhard Haller ist bekannt als Autor. Vielleicht haben Sie eines oder alle seiner Bücher einmal in der Hand gehabt. Die Seele des Verbrechers, Glück und Unglück der Sucht und zuletzt das ganz normale Böse. Reinhard Haller ist verheiratet, er hat 3 Kinder. Er wurde heuer im Sommer mit dem Toni-Rus-Preis der Vorarlberger Nachrichten ausgezeichnet. Für mich ist Reinhard Haller der beste Vortragende, den wir in Vorarlberg haben, wissenschaftlich fundiert und trotzdem total bodenständig und verständlich. Aber hören Sie selbst. Herzlich willkommen.
Meine Damen und Herren, Herr Dr. Küb, Herr Rusch und Herr Direktor Brunner, vielen Dank für diese Einladung, hier vor Ihnen sprechen zu dürfen. Natürlich auch für die freundliche Einleitung. Wenn Dr. Küb nicht mein Freund wäre, würde ich jetzt meinen, er ist ein Feind, weil es gibt ja kein probateres Mittel, als einen Vortragenden vorauseilend hinzurichten, als ihn hochzuloben, weil dann kann er die Erwartungen nur enttäuschen. Also ich werde jetzt mein Bestes tun, um diese sozusagen Vorgabe nicht zu erfüllen. Ich freue mich natürlich sehr, dass Sie heute Abend Zeit finden. Es wäre ja, glaube ich, auch Konkurrenz in der Fußball-Champions League und wahrscheinlich auch sonst einige ganz gravierende Dinge. Aber ich denke mir, es ist wahrscheinlich das Thema, das Sie bewegt, Burnout, Ausgebranntsein, Depressivität, das einerseits ja ganz gut zur Jahreszeit passt, jetzt im Herbst, wo also die Tage kürzer, die Nächte länger und alles dunkler wird, wo wir dann Abschied nehmen in der Natur und natürlich auch in unserem mitmenschlichen Kreis denken, wo wir alle Heiligen, alle Seelen feiern. Das ist natürlich eine Zeit, wo man auch besonders anfällig ist für eine allgemeine Reduktion seiner Aktivität, seiner Stimmung, seiner Ideen, seiner Unternehmungen. Es ist einfach die Zeit der Depression. Man könnte vielleicht auch ein bisschen sagen, es ist der Rest des Winterschlafs, der beim Menschen geblieben ist. Im Winterschlaf reduziert sich ja beim Tier auch gar alles. Die vitalen Funktionen bis hin eben zur Bewegung und zum Puls und zur Körpertemperatur und so weiter. Und die Depression im Herbst ist vielleicht so etwas Ähnliches. Natürlich ist es auch ganz heimelig, möchte ich fast sagen, wenn man an einem dunklen Oktoberabend über ein Psy-Thema sprechen kann. Aber ich glaube, der Hauptgrund ist wahrscheinlich ein ganz anderer, nämlich, dass es hier nicht um ein abstraktes Thema geht, sondern um etwas, was jeder kennt, der Anwesenden. Das wage ich zu behaupten, dass jeder schon solche Zustände in mehr oder weniger leichter oder schwerer Form gehabt hat, wie ich mich bemühen werde, es Ihnen heute Abend zu beschreiben. Es ist also etwas, was uns berührt, etwas, was uns zentral berührt. Wenn ich über Rheuma spreche oder über Diabetes mellitus oder über Migräne, sind das natürlich auch alles wichtige Themen, gar keine Frage. Aber es trifft nicht so sehr, dass ich den Kern meines Selbst, sozusagen, dass alles nichts ist, was ich erlebe, wie Burnout, wie Depressivität, wie diese Störungen des Gemüts. Sie sind die menschliche Krankheit schlechthin. Nun, was ist Burnout überhaupt? Da gibt es verschiedene Aspekte dazu. Der Herr Dr. Köb, der ja bekanntermaßen, ich glaube, wenn er sagt, ich sei ein halbwegs guter Redner, muss man natürlich sagen, er ist ein vortrefflichster Kenner der Psychotherapie, weil er ja schon alle großen Psychotherapeuten der Welt bei sich zu Gast gehabt hat und mehr weiß als wir alle zusammen, glaube ich. Also er hat ja gesagt, Burnout ist ein breiter Begriff. Also ich denke mir zunächst, das Positive ist, es ist ein besonders treffender und anschaulicher Ausdruck. Also wenn man ausgebrannt ist, da braucht man gar keine Erklärung mehr dazu, keine Nebensätze. Da weiß jeder, was gemeint ist. So ein Wort, das im Deutschen dem vielleicht am nächsten kommt, ist jenes, ich habe leere Batterien, aber das ist schon wieder ein bisschen zu umständlich und außerdem ja nicht neuhochdeutsch. Es ist zweifelsohne eine Modediagnose. Das sage ich aber durchaus nicht mit Abfälligkeit, sondern eigentlich auch mit einer gewissen Genugtuung, weil das ist sehr gut, wenn wir beginnen, über psychische Probleme zu sprechen und weil es uns vielleicht schwerfällt zu sagen, ich bin depressiv, ich bin melancholisch, ich habe ein Suchtproblem. Es fällt viel, viel leichter sozusagen zu sagen, ich habe ein Burnout-Syndrom. Da bekennt man sich dazu. Ich habe einmal einen Patienten gehabt, einen hoch angesehenen Mann in seiner Gemeinde. Und wenn der also tatsächlich eine Depression bekommen hat, dann ist er immer mit einem gewissen Stolz durch die Gemeinde stolziert, möchte ich fast sagen, und hat jedem, der es hören wollte, gesagt, du, ich habe Burnout, ich muss jetzt in Behandlung gehen und so. Also das ist ein Vorteil, dass man sich leichter sozusagen dazu bekennt. Es ist aber natürlich auch so, es ist ein Sammelbegriff für unendlich viele Störungen. Das ist so ähnlich wie das Wort Nervenzusammenbruch. Also ich bin jetzt seit dem Jahr 1977, also seit 33 Jahren Psychiater und ich weiß bis heute noch nicht, was ein Nervenzusammenbruch ist. Das ist auch so ein anschaulicher Ausdruck, wie der Strom jetzt hoffentlich heute Abend nicht zusammenbricht. Aber da versteht man darunter einen Streit, einen Aggressionssturm, einen Eifersuchtsanfall, einen epileptischen Anfall, einen hysterischen Zustand, einen Sprachlosigkeit, Schlaf. Ich weiß überhaupt nicht, ich kenne überhaupt fast nichts, was plötzlich eintritt, was nicht sozusagen ein Nervenzusammenbruch sein kann. Und ein ähnliches Schicksal hat dieser Begriff des Burnouts. Es wird hier sehr vieles zusammengefasst, was im Prinzip etwas anderes ist. Es ist aber auch etwas, was jeder kennt. Das habe ich, das meine ich wirklich ernst, dass jeder von uns Zustände hat, in denen er traurig ist, in denen er das Gefühl hat, ich kann nicht mehr, in denen man eine gewisse Hoffnungslosigkeit, vielleicht sogar Verzweiflung erlebt und in denen man nicht mehr glaubt, dass es wieder besser wird. Ich denke mir auch, dass das Burnout, das heute so modern geworden ist, also modern nicht nur, dass es häufig verwendet wird, sondern tatsächlich hier ist ein Stück weit auch der Preis ist, oder man könnte sagen, eine Gegenregulation für Hektik und Vergnügen. Weil das ist eigentlich eine komische Geschichte. Wir haben es im menschlichen Leben, vor allem im Psy-Bereich, immer so mit Gegenregulationen zu tun. Nehmen Sie dieses Beispiel der Welt, die überernährt ist, wo wir ja nicht mehr das Problem haben, was essen wir morgen, sondern das Problem, was essen wir die nächsten 40 Tage nicht, nehmen wir uns zumindest vor. Und trotzdem in dieser Welt, also wo wir zu viel haben an Nahrungsmitteln, verhungern immer noch Menschen durch Anorexia nervosa. Denken Sie daran, dass wir in einer sehr sicheren Welt leben. Wir sind gegen alles und jedes versichert und der Arbeitsplatz ist sicher, dank der Arbeiterkammer nicht zuletzt. Und wir haben Lebensversicherungen und die Straßenverkehr wird glücklicherweise auch immer sicherer. Und wenn Bruno der Bär vor ein paar Jahren durchs Land getrabt ist, einmal in 167 Jahren, dann war er erst wieder versichert, wie man ihn abgeknallt hat. Also wir leben in einer Hochsicherheitstrakt, könnte man fast sagen, und die Angst nimmt zu. Also gerade in einer Zeit, in der man überhaupt keine Angst haben müsste, nehmen Angsterkrankungen sprunghaft zu. Das ist wirklich, glaube ich, die Krankheit der Zukunft. Vielleicht sogar noch mehr als die Depression. Oder nehmen Sie den Begriff der Freiheit. Freiheit ist das höchste Gut. Aber wir tun alles, dass wir unfrei werden. Wir nehmen Drogen, denen wir uns dann ausliefern, dass wir nicht mehr Herr in unserem Haus sind. Oder nehmen Sie das kleine Beispiel, das Handy. Wir denken, das ist ja grandios, jetzt habe ich das neueste iPhone und noch ein zweites und ein drittes dazu, weil ich ein super Typ bin. Und im Prinzip fesseln wir uns damit. Wir werden jederzeit erreichbar, wir werden jederzeit unterbrechbar, wir werden im Prinzip so etwas wie zu einer öffentlichen Bedürfnisanstalt, also entschuldigen, wenn ich diesen Ausdruck verwende, und ich sage Ihnen jetzt schon, in 30 Jahren wird nicht derjenige der tolle Typ sein, der viele solcher Mittel hat, sondern der sich es leisten kann, überhaupt keins zu haben. Der sagt, ich gehe in die Berge und nehme kein Handy mit und bin nicht erreichbar. Und niemand weiß, das wird der wahre Luxus sein. Also wir haben Gegenregulationen, das wollte ich eigentlich sagen. Und mit dem Burnout ist es nicht anders. Wir leben in einer Zeit des Vergnügens. Meine Großeltern sind am Abend in der dunklen Stube gesessen, weil sie Strom sparen wollten. Dann hat es die Fernseher ergeben. Da hat es ein, die Luxuriösen haben drei Programme gehabt. Heute haben wir über 100 oder 1000, wenn wir wollen. Wir haben Vergnügungen rund um die Uhr. Es hat noch nie eine Zeit in der Menschheitsgeschichte gegeben, wo man sich so herrlich ablenken und unterhalten konnte und die Depressionen nehmen zu. Und das Burnout hinzu. Das ist so eine Art Gegenregulation, es ist ein Preis, den wir wahrscheinlich zahlen. Nun, das Burnout ist auch eine heilbare Störung, das möchte ich jetzt schon vorausschicken, dass ich nicht nur Schrecklichkeiten sage, sondern auch gewisse Zuversicht ihnen geben müsste. Ich glaube, ein Stück weit auch eine selbstheilbare Störung. Es ist eine Seuche unserer Zeit. Es gibt eine Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation, dass bis zum Jahr 2020, das ist übrigens nicht mehr lange, heute haben wir übrigens ein schönes Datum, wissen Sie das, 2010, also wenn wir 2020 oder 2020 haben, ist Burnout die zweithäufigste Krankheit auf der Welt. Heute ist sie vielleicht noch an siebter oder achter Stelle. Dann wird nur noch die Grippe in ihren zahlreichen Variationen von der Zahl her häufiger sein. Und die moderne Seuche unserer Zeit sind die psychischen Erkrankungen. Und so glaube ich, ist es leider auch eine Krankheit der Zukunft. Und Burnout ist vieles, vieles mehr. Nun, meine Damen und Herren, der Dr. Köb hat Ihnen eigentlich eh schon alles gesagt, was ich sagen wollte. Und er hat eben darauf hingewiesen, die Störungen, von denen wir und Sie in dieser Serie Vorträge haben, die befassen sich im Prinzip mit den Belastungen und mit den Erschöpfungsreaktionen. Und das ist eine gewisse Gesetzmäßigkeit. Wenn ich also belastet werde durch äußere oder innere Sorgen und Krisen und so weiter, dann gerate ich zunächst einmal in Stress. Das haben Sie das letzte Mal gehört von Primarius Link, dass das eine selbstverständliche, aber auch notwendige Reaktion ist. Wenn das anhält über eine gewisse Zeit, dann werden wir nicht nur rechtschaffen müde, sondern übermüde. Das heißt, der Schlaf bringt uns keine Erholung mehr und am Montag in der Früh, sagen wir, wenn es nur noch einmal Freitagnachmittag wäre und nach dem Urlaub, sagen wir, jetzt wäre es erst richtig losgegangen. Wir können uns nicht mehr erholen. Wir geraten dann irgendwann in einen Zustand der tiefen Erschöpfung und wenn es über Monate oder gar über Jahre geht, sind wir irgendwann einmal ausgebrannt und sofern keine Hilfen und Änderungen eintreten, werden wir depressionskrank. Die Depression, die dann eine ganz schwere und von ihrem Erleben her, glaube ich, auch furchtbare Erkrankung ist. Wir sprechen also im Prinzip alle über dasselbe, nur in unterschiedlicher Ausprägung. Aber ich kann nicht umhin, wenn ich über Burnout sprechen will, auch nur zwei, drei Gedanken zum Stress und zur Erschöpfung und so weiter zu sagen. Bevor ich aber mit dem beginne, also bevor ich dann endlich zum Thema komme, möchte ich Ihnen noch ganz kurz eine Modellvorstellung bringen, wie wir Psychiater sozusagen ticken, also wie wir die Persönlichkeit des Menschen sehen und wie wir den Ablauf der Kräfte, die eben maßgebend sind für Erschöpfung, für Burnout, für Depression, wie wir das beurteilen oder was wir da für Vorstellungen haben. Und zwar, ich denke immer noch, das Beste davon ist das sogenannte Instanzenmodell von Sigmund Freud. Das ist ein österreichischer Landsmann, einer der größten Geister, den die Menschheit hervorgebracht hat und einer der bedeutendsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts und nach Mozart wahrscheinlich auch der wichtigste Österreicher, der uns vielleicht viel zu wenig bewusst ist auch, der vieles getan hat, wie Sie wissen, Kinderpsychologie und die Bedeutung des Unterbewusstseins und vieles anderes mehr. Er war auch ein ganz großer Literat. Und Freud hat vor allem zur Eigenschaft gehabt, dass er eine klare Sprache gesprochen hat und Dinge, komplexe Zusammenhänge recht einfach vermitteln konnte. Und er sagt, die menschliche Persönlichkeit funktioniert folgendermaßen. Also die Urkraft, die uns treibt, das sind die Triebe, die Impulse, Bedürfnisse, die Aggressionen und so weiter. Das bezeichnet er mit einem sächlichen Wort als das Es. Das ist das, was immer hier ist und was sozusagen in primitiven Gesellschaften also dominiert. Und je besser der Mensch entwickelt wird, desto mehr wird das vielleicht gebändigt und kultiviert. Und weil wir halt nicht immer nach dem Trieb leben können, sei es der Nahrungs- oder der Sexualtrieb oder der Aggressionstrieb, brauchen wir ein Korrektiv, sonst wird es ja wild ausschauen in dieser Stadt, wird es noch wilder ausschauen in dieser Stadt, sagen wir so. Und da brauchen wir dann halt eben eine entgegengesetzte Position, das Über-Ich. Das ist das Gewissen, das sind die Normen, das sind die Vorschriften, das sind die Gesetze, das sind die Regeln, der Anstand, die Werte. Und Freud sagt nun, wie ich als Mensch funktioniere, entscheidet sich daran, wie ich diese gegensätzlichen Kräfte miteinander vereinigen kann. Das nennt er dann das Ich. Und da gibt es Menschen, denen gelingt das übergenau, das sind dann die Zwanghaften, die Verlässlichen, dann gibt es solche, die sehr spontan oder impulsiv entscheiden, es gibt die Vermittelnden, es gibt die Menschlichen, es gibt die Verantwortungsvollen etc. etc. Ich will Ihnen das anhand eines Beispiels erklären. Sie haben gerade Lust auf einen Schweinsbraten. Das ist also ein typischer Lesanspruch. Jetzt waren Sie aber letzte Woche bei der sogenannten gesunden Untersuchung, zu der ja nur die Gesunden hingehen, darum hat sie so gute Ergebnisse. Die Raucher und die Nichtschocker, die meiden ja bekanntermaßen dieses Instrument. Also Sie gehen zur gesunden Untersuchung und der Arzt hat gesagt, Cholesterin zu hoch, sagt er halt bei fast jedem im Übrigen. Also ein Überricht, Vorschrift, Sie müssen vorsichtig sein, Sie müssen weniger all von dem essen, was gut und schmackhaft ist, also keine Wurst, kein Fleisch, kein Käse, kein Schweinsbraten. Wie lösen Sie diesen Konflikt? Da sage ich Ihnen verschiedene Möglichkeiten. Der eine sagt, lieber kurz und deftig leben, als lang und langweilig. Und ist gerade ein Zweiten dazu. Das ist sozusagen der Starke und der übrig Schwache. Dann gibt es diejenigen, die sagen, na nein, den Ärzten muss man folgen und Gesundheit ist das höchste Gut. Und ab sofort wird in der Früh Korn gegessen und am Mittag Salat und am Abend Gedünstetes. Und dann gehen wir joggen. Das ist dann sozusagen der Zwanghafte, der Verlässliche. Und dann gibt's Menschen wie Sie und ich, würde ich sagen, die sagen, halt, essen wir einmal einen Schweinsbraten oder vielleicht nur die Hälfte und der Rest Beilagen. Und das ist dann eher der Vermittelnde, der Umgängliche. Und das könnten Sie jetzt durchspielen anhand unzähliger Ereignisse in Ihrem Leben. Denken Sie dran, wie Sie das letzte Mal die Lust gehabt haben, das Auto voll auszufahren. Es. Da kommt ein Übrig daher, 100 km/h. Da gibt es eben die Zwanghaften, die sagen, ich habe mal gehört, das Radar funktioniert schon ein bisschen niedriger, also fahre ich nur 95. Dann gibt es andere, die sagen, ich habe gehört, die Toleranzgrenze liegt bei plus 8, also fahre ich 107. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, Polizei hat heute Betriebsfeier oder geht auf einen Vortrag und so weiter und so fort. Beobachten Sie sich selbst und Ihren Partner vielleicht und dann werden Sie sehen, das ist ein ganz herrliches Modell, wie man mit psychischen Kräften, die also bei der Entstehung von vielen Krankheiten eine Rolle spielen, umgeht. Also entscheidend für uns ist, es gibt eine Urkraft, das Es, das nennen wir den Antrieb oder die Aggression und unsere Aufgabe wäre nun folgendes, wir müssen probieren, diese Kraft zu kanalisieren und dann geschehen positive Dinge, dann ist sie sozusagen der Urgrund für unsere Kreativität, für Kunst, für Leistung, für Arbeit, für Engagement, für Sport, für konstruktiven Kampf und dann kann im Prinzip nichts passieren. Ein Holzhacken auch nicht, aber das kann man halt nicht mehr so gut in einem Hochhaus drin. Wenn wir hingegen das nicht vermögen, dann wird sie zur Ursache all dessen, worüber ich jetzt endlich sprechen soll, nämlich Stress, Übermüdung, Erschöpfung, ausgebrannt sein, wenn ich immer gegen meine Kräfte ankämpfe, immer gegen meine Aggressionen, wenn ich alle Frustrationen hinunterschluck, für Ärger und Gewalt, ich werde dann irgendwann einmal resignativ und depressiv, oder es kann sein, ich dämpfe mich dauernd in meine Frustration, meine Ängstlichkeit, dann wird mir irgendwann einmal süchtig und die schlimmste Form davon ist, wenn es zu einer Implosion kommt, wie bei den alten Fernsehern, die einen starren Rahmen gehabt haben und die sind nicht explodiert, sondern nach innen hinein. Das nennt man im psychischen Bereich dann Selbsttötung oder Suizid. Und jetzt, wie gesagt, ist eigentlich der Schlusssatz meines Vortrages, aber ich sage dann vorher vielleicht noch was dazwischen. Also Sie müssen einfach aufpassen, dass Sie Ihre Kräfte so in diesem Fall auf die linke Seite entwickeln und nicht auf die rechte. Das ist eigentlich das Thema, um das es geht. Und das ist auch die große Aufgabe der Menschheit. Und ich glaube schon, dass man sagen kann, auch wenn es um den Kampf um das Böse geht, gegen den Krieg, dann ist auch den gescheitesten Denkern der Menschheit nie etwas anderes eingefallen, als zu sagen, wir brauchen Kunst, wir brauchen Kultur, wir brauchen Sport. Und das ist auch ein Fortschritt. Denken Sie zurück an die letzte Fußball-Weltmeisterschaft. Die hat ja alle Kennzeichen eines Krieges gehabt. Als erstens einmal Österreich war nicht dabei, wir sind ja neutral. Zweitens ist es ein großes Geschäft, das ist ja gar keine Frage, das mit der Fußball-WM, habe ich einmal gelesen, 100-mal so viel Geld umgesetzt wird wie mit dem 30-jährigen Krieg. Dann betreibt man eine riesige Propaganda. Dann entwickelt man die Taktik. Dann marschieren die Heere auf, die heißen Fans. Die tragen eine Uniform, das ist das Fanleiberl. Fahnen, Standarten, Gesänge, alles, was ich habe. Dann kommt der Feldherr, der Trainer, der sagt, hinten machen wir einen Riegel. Das Mittelfeld, das müssen wir aufrollen. Und dann also machen wir einen Angriff über rechts und links die tödliche Flanke. Also wir haben alle Sprech- und Denkweisen des Krieges. Dann ist der Jubel und das deutsche Volk ist für mehrere Monate in einer Euphorie oder in einer schweren Depression. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, mir ist es lieber, wenn die Engländer und die Deutschen oder die Franzosen und die Spanier mit Bällen aufeinander schießen, als mit Raketen und mit Bomben. Also das ist, denke ich mir, ein Fortschritt. Und alles, was ich an Aggressiven kultivieren kann, gehört dazu. Große Künstler sind ja oft bösartige Menschen. Glücklicherweise beschimpfen sie uns nicht dauernd und machen also nicht dauernd ihre schlimmen und gekränkten Reaktionen, sondern sie hauen ihren Frust hinein in Marmor oder bauen, machen Bilder oder schreiben wunderschöne Dramen. Das ist eine andere Form des Umgangs mit der Aggressivität, sonst lernen diese Menschen ja nicht auszuhalten. Und das ist letztlich auch etwas, was wir im privaten Kräftehaushalt beachten müssen. Wie gehe ich mit meinen Aggressionen, die ich habe und die nicht gut, schlecht sind und nicht gut, sondern im Prinzip neutral, wie gehe ich damit pfleglich und kultiviert um und vor allem so, dass sie mich selbst nicht schädigen. Nun haben Sie auf dieser Liste vorher gesehen, wenn eine Belastung kommt, auf meine Kräfte zu, reagiere ich mit Stress. Und Stress ist weder was Gutes noch was Schlechtes. Wir haben dazu ja durchaus ein ambivalentes Verhältnis. Wenn sich halt zwei Vorarlberger begegnen, dann sagen sie ja nicht mehr zueinander Servus und Habediri und so weiter, sondern sie sagen, du, hör mal, ich habe keine Zeit, ich habe einen wahnsinnigen Stress. Also damit sagt man erstens, ich bin wahnsinnig wichtig, ich habe ja keine Zeit und signalisiert gleichzeitig, du bist damit ganz so wichtig, weil sozusagen für dich kann ich nicht auch noch etwas abzweigen und der Stress bedeutet, ich bin wichtig. Auf der anderen Seite, ich bin gefragt, auf der anderen Seite heißt Stress natürlich auch, es führt zu Herzinfarkt und zu Erschöpfung und zu all diesen Dingen. Er ist also im Prinzip etwas Zweigesichtiges, er ist etwas Neutrales und wir können sagen, er ist im Prinzip nichts anderes als eine Generalmobilmachung der körperlichen und der psychischen Kräfte, die ich manchmal, der Dr. Köber hat das ja sehr schön gesagt, brauche. Wenn früher unsere Vorfahren zum Kampf gekommen sind mit einem Tier, natürlich haben sie da eine Generalmobilmachung gebraucht. Und wenn der 100-Meter-Läufer die Strecke in 9,57 Sekunden oder 63 ist der Weltrekord, laufen soll, dann braucht er natürlich Zucker, also Energie in Form von Zucker, er braucht einen beschleunigten Herzschlag, er braucht eine heftige Atmung, er braucht eine Muskelspannung, er braucht eine Konzentration auf höchstem Niveau, die aber natürlich ihn überfordert, allerdings nur für 10 Sekunden. Wenn ich aber sage, diese Reaktion habe ich jedes Mal, wenn der Chef vom Sack kommt oder jedes Mal, wenn ich meiner Frau angesichtig werde oder meines Mannes und das ist 15 Mal im Tag der Fall, dann können wir uns gut vorstellen, das wird irgendwann einmal das stärkste System erschöpfen. Das hält es nicht aus. Und so können wir also unterscheiden zwischen Stress. Guter Stress ist also der, der uns beschleunigt, der uns antreibt, der uns sozusagen den Wind in den Rücken bläst und gegen den es ja nichts einzuwenden gibt. Der einfach etwas ist, der uns sozusagen einen Drive verleiht und die Dinge leicht machen lässt. Und viele Menschen brauchen das. Aber es gibt eben auch den bösen Stress, den List-Stress, wie man das nennt. Das heißt, es wird alles zäh, es geht alles wie gegen einen Widerstand. Es ist, als ob ich gegen den Wind segeln würde. Es ist also ein Zustand der Hilflosigkeit. An diesem nicht ganz stimmigen Vergleich sehen Sie schon, dass ich ein Bergler bin, also nicht am Bodensee aufgewachsen, weil die Segler würden ja sagen, der richtige Stress ist ja nicht der Gegenwind, sondern der Windstillstand. Also nichts tun unter Forderung ist überhaupt der größte Stress. Das muss ich vielleicht an dieser Stelle einfügen, nicht nur Überforderung. Und das ist jetzt sozusagen dann das Modell, wo wir glauben, dass es zum Burnout führt. Ich habe so etwas wie eine Stresswaage. Ich bräuchte eigentlich immer eine gute Situation. Ich müsste immer auf den Willen reiten. Ich müsste das Ganze beschwingt tun. Dann wird es kein Problem geben. Wenn aber die andere Seite zunimmt, nämlich dieser belastende Stress, dieser uns lähmende, schwere Widerstand, der uns zäh und unflexibel macht, dann führt es eben zur schwersten Erschöpfung, zum Burnout und geht die Seite mit den Belastungen tief hinunter. Nun, man spricht, meine Damen und Herren, heute bei der Gesundheit nicht nur von körperlichen Dingen, sondern selbstverständlich gehören dazu auch die psychischen Seiten, und es gehören auch dazu die sozialen Beziehungen. Also Gesundheit definiert sich immer in allen Formen des menschlichen Daseins, und dementsprechend kann Stress und Burnout auch ausgelöst werden durch psychische, durch soziale, durch körperliche Faktoren. Über die körperlichen brauche ich gar nicht mehr so viel zu sprechen. Ich glaube, die sind halt nicht mehr so maßgebend, wie das früher bei unseren Vätern war, die um 5 Uhr am Morgen aufgestanden sind und für die es ein Privileg war, wenn sie am Samstag um 15 Uhr nach Hause gehen durften und so weiter, und wo die Arbeitsbedingungen grauenhaft waren. Sie erinnern sich sicher noch daran, wie man früher in meiner Jugend noch Arbeit qualifiziert hat. Wenn einer einen hervorragenden Job wollte, dann hat er gesagt, stellen Sie sich vor, ich habe Arbeit unter Dach. Und dann, wenn er also ganz privilegiert hat, war, ich muss mir beim Schaffen die Hände nicht mehr dreckig machen. Diese Kriterien, die sind uns heute gar nicht mehr bewusst. Die sind uns nicht mehr bewusst. Also der Stress am Arbeitsplatz in dieser Form ist nicht mehr gegeben, wohl aber, dass natürlich das Leistungstempo höher wird, dass der Druck höher wird, dass sich viele Arbeitnehmer ausgepresst fühlen wie eine Zitrone, dass man nie genug bringen kann, dass man Überstunden und so weiter. Aber ich glaube, trotz all dem, die psychischen Stressoren, die sind noch bedeutsamer. Und zu denen gehört alles, was uns halt Sorge machen kann. Es sind emotionale Belastungen, es sind vor allem familiäre Probleme. Wenn man Sorge hat mit einem Kind, das in die Drogenszene geraten ist beispielsweise, wenn es mehrere Partnerschaftsverhältnisse miteinander gibt, wenn man einen Pflegefall hat, wo man keine Minute mehr allein ist letztlich und immer anwesend sein muss, sind das natürlich unglaubliche Dauerbelastungen. Wenn es ständig zu Kränkungen kommt, zu Entwertungen, zu Minderwertigkeitsgefühlen, wenn Mehrfachbelastungen hier sind, Hausfrau, Mutter und dann Job auch noch machen und Psychotherapeutin und Managerin und Ausgleichsbecken muss man auch noch sein und so weiter, ist das natürlich etwas, was zu der Erschöpfung und zur Überforderung der Kräfte führt. Wenn das Klima schlecht ist, wenn es existenzielle Sorgen gibt, wenn ich keine Rückmeldung bekomme, das ist ein Stressfaktor ersten Ranges. Es ist besser, wir geben einem Menschen eine schlechte Rückmeldung als überhaupt keine. Aber fragen wir uns doch ehrlich, wie schwer tun wir uns, Lob auszusprechen. Dabei ist das das wirksamste Mittel gegen Stress und Burnout. Aber das kriege man nicht so hin. Man sagt dem Torbiererischen, Dr. Köhn, wenn ich das sagen darf, also nicht schnorren ist gelobert genug. Also nicht schimpfen ist Lob genug. Das ist natürlich völlig falsch. Richtig müsste es heißen, nicht schimpfen ist Tadel genug. Aber das fällt uns so unendlich schwer, jemanden wahrhaftig und echt zu loben, und dabei braucht es jeder Mensch, und dabei kann das Wunder wirken. Oder denken Sie heute in einer Zeit, wo jede zweite Ehe bald einmal geschieden wird. Und bei den anderen wissen wir nicht so recht, da gibt es auch in alle möglichen Spannungen. Aber was hier für Kräfte gefordert werden und Kräfte vergeudet werden, also ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen das vermitteln soll, aber ich habe da ein Buch geschrieben, der Dr. Köhn hat davon gesprochen, über das Böse. Also und da steht dann halt drinnen die bösen Gene und das böse Hirn und die bösen Emotionen und die bösen Affekte. Also alles ist böse mit einem Wort und Ursache für Verbrechen. Und ein Kapitel heißt auch die böse Partnerschaft. Und da hat mein Verleger zu mir gesagt, Sie müssen aber da an den Beginn immer ein philosophisches Wort schreiben, damit man auch glaubt, Sie haben Tiefgang. Und das ist mir eigentlich immer ganz, ganz leicht gelungen, so irgendein Zitat zu finden mit allen bösen Dingen, die da sind, nur nicht bei der bösen Partnerschaft. Alles war irgendwie zu abgedroschen und nicht originell und so weiter. Und was macht man in einer solchen Not? Da fragt man seine Frau. Also, die ruft mich dann nach ein paar Tagen an und mir schien, sie hat also hörbar einen Triumph in ihrer Stimme und sagte, du, ich habe dann ein Zitat gefunden, August Strindberg. Manche Ehen sind eine Hinrichtung, die über Jahre vollstreckt wird. Also das glaube ich, drückt sehr viel aus, nämlich, dass es hier tatsächlich als zu einem Krieg im wahrsten Sinn des Wortes kommt, der dann tatsächlich manchmal zum Burnout führen kann, also auch diese emotionalen Faktoren. Natürlich im Beruf gibt es eine Reihe von Schlüsselfeldern, Arbeitsbelastung, vor allem Anerkennung. Es darf der arbeitende Mensch nicht zu viel kontrolliert sein, er braucht Freiraum. Wenn Sie beispielsweise fragen, welche Berufe haben die niedrigsten Krankenstände, dann sind es immer solche, wo die Arbeitenden selbst entscheiden können, wo sie autonom sind, meistens handwerkliche Berufe. Ich habe kürzlich einmal gelesen, Mobbing, das ist ja auch schon ein ganz modernes Thema. Und wo gibt es am wenigsten Mobbing? Bei den Landwirten und bei den Handwerkern. Wo gibt es am meisten in Lehrberufen und in Sozialberufen und auch in der Beamtenschaft und so. Also dort, wo die Kontrolle sehr eng ist, von vielen Seiten, wie beim Lehrberuf, von Seiten der Kinder natürlich, von Seiten des Direktors, der Kollegen, aber auch der Eltern und der Elternvereine, dort wird es psychisch immer brisant. Es kommt natürlich sehr darauf an, wie das Gemeinschaftsgefühl ist, wie die Fairness ist und ob die Werte meines Unternehmens stimmen. Ich schmunzle manchmal drüber, wenn ein Unternehmen sagt, unsere Philosophie ist, und dann kommt irgendwie ein ganzer naiver Satz, lauter glückliche Kunden und so weiter. Das ist natürlich keine Philosophie. Aber es ist ganz wichtig, dass man den Mitarbeitern das Gefühl gibt, es ist ein Sinn hier, es ist ein Wert hier, weil dann weiß er, wofür er arbeitet. Und es ist wichtig, dass er beteiligt ist am Schlussergebnis und dass er Schritte machen kann, wo er sozusagen die Früchte seines Werkes sieht. Die Firma Volvo, die jetzt leider an die Chinesen verkauft ist, aber die war ja über Jahrzehnte hinweg führend in der Arbeitspsychologie. Und die haben festgestellt, wenn die Arbeiter nur ganz einfache Arbeiten machen am Fließband, also nur irgendwelche Bewegungen wie beim Charlie Chaplin in modernen Zeiten, dann werden sie krank und bekommen Magengeschwüre und haben lange Krankenstände und wechseln den Job und so weiter. Wenn man aber dieselben Mitarbeiter in der Form arbeiten lässt, dass sie wenigstens ein Zwischenergebnis sehen, ein fertiges Lenkrad oder eine fertige Installation oder ein Sitz und so weiter, ist das plötzlich schlagartig alles zurückgegangen. Und das hat eben damit zu tun, dass zu enge Kontrolle den Menschen beengt, enge heißt übersetzt Angst, und dann eben dazu führt, dass er diese Dinge nicht mehr ertragen kann. Nun haben wir vorher gesagt, es gibt psychische, soziale und körperliche Ursachen für Stress, aber es gibt natürlich auch auf dem Gebiet entsprechende Folgen. Die erste davon ist jeweils, wenn ich zu viel unguten Stress habe, dass ich unkonzentriert werde. Und die Patienten kommen dann und sagen aber nicht, ich habe Konzentrationsprobleme, sondern sie sagen, ich fürchte, ich habe Alzheimer. Warum? Weil sie vor lauter Konzentrationsgestörtheit die Gedächtnisinhalte nicht mehr engrammieren können und dann eben vergesslich sind, aber nicht, weil sie eine schlechte Gedächtnisleistung haben, sondern weil die Konzentrationsstörung das im Prinzip verhindert. Es kommt zu Nervosität, zu Gereiztheit, zu Gefühlsschwankungen. Und das besonders Wichtige ist der Schlaf. Das ist einer der empfindlichsten Indikatoren der menschlichen Gesundheit. Bei fast allen Krankheiten habe ich Schlafprobleme, bei der Grippe genauso wie bei Schmerzleiden und bei Magengeschwüren genauso wie bei allen psychischen Störungen. Und beim Stress ist besonders charakteristisch die Einschlafstörung, dass ich nicht abschalten kann. Bei der Depression die Durchschlafstörung, dass ich um 3 nachts erwache und nicht mehr weiterschlafen kann. Man hat Krankheitsgefühle, Auswegslosigkeit, es kommt häufig zu psychosomatischen Folgen. Das heißt, die psychischen Störungen drücken sich in körperlichen Beschwerden aus, Druck auf der Brust, Kopf- und Magenbeschwerden. Und letztlich ist auch Burnout wie die Depression eine Folge von ungutem Stress. Natürlich, wenn der Körper dauernd hochgefahren wird, wenn der Blutdruck auf 200 und der Puls auf 180 ist, dann wird das irgendwann einmal fixiert. Und fixiert werden heißt in diesem Fall, es kommt zu Herz-Kreislauf-Störungen und zum Herzinfarkt. Wenn die Stresshormone dauernd ausgeschüttet werden, verträgt es natürlich mein Magen nicht. Ich bekomme Atemprobleme durch die starre Haltung, Schmerzen, Rückenweh ist ja zu 70% ein psychisch durch Stress und Burnout bedingtes Leiden. Ich muss vielleicht zu Suchtmitteln greifen, ich werde infektanfälliger. Und es ist durchaus dramatisch und nicht übertrieben, Stress, Burnout führen zu vorzeitigem Altern, zu frühem Tod. Sie wissen ja, es gibt keine Möglichkeit, das Leben zu verlängern, obwohl wir das immer möchten, aber es gibt sie nicht. Aber eine einzige sehr wirksame, und die heißt, das Leben nicht zu verkürzen. Und ich sage Ihnen, wie Sie das erfolgreich können. Also wenn Sie gefährliche Sportarten betreiben, statistisch um 2,5 Jahre, wenn Sie unguten Stress haben um 4,5 Jahre und wenn Sie Zigaretten rauchen, also ich meine nicht nur gelegentlich, sondern anhaltend um 6,5 Jahre. Da sagen jetzt die Jungen, das ist mir doch wurscht, ob ich 86 oder 79 werde, aber wenn man so mal in meinem Alter oder so ist, da beginnt man schon nachzudenken. Das ist 6,5 Jahre dann eine relativ lange Zeit. Aber das ist der wichtigste Gedanke, wir müssen mit den vorhandenen Ressourcen gut umgehen, künstlich verlängern können wir das Ganze nicht. Nun, wenn der Stress lange anhält und nicht bewältigt wird, kommt es zur Erschöpfung. Ich hoffe, Sie haben diesen Zustand noch nicht erreicht, wie diese Blume da droben. Das heißt also, ich habe es vorher schon gesagt, es ist eine langanhaltende Belastung und ich kann mich nicht mehr erholen, weder durch die üblichen Pausen noch durch sonst irgendetwas. Das ist aber noch lange keine Krankheit, sondern ich brauche eine Lebensänderung. Ich brauche letztlich wahrscheinlich eine Kur oder einen langen Urlaub oder dergleichen. Wenn solche Belastungen über Jahre bestehen, kommt es schließlich, wie ich jetzt auch endlich, zum Burnout, also zum Burnout-Syndrom. Das ist erstmals dieser Ausdruck beschrieben worden von einem deutsch-amerikanischen Arzt von Freudenberg, der übrigens das erkannt hat bei Social Workern im Drogenbereich, also in meinem Job. Da hat er Folgendes gesehen, die waren anfangs alle sehr begeistert und haben den Leuten geholfen und haben ihnen Therapieplätze beschafft und sie aus dem Gefängnis rausgeholt und an das Gute geglaubt und an die Heilung. Und wenn dann die Junkies halt zum 25. Mal rückfällig waren und die Arbeit nicht angetreten haben und keine Therapie gemacht, sind die irgendwann einmal verdrießlich geworden und haben nur eine zynische Bemerkung gemacht und haben dann einmal gesagt, ich steige aus. Und haben den Job gewechselt. Und er hat gesagt, diese Social Worker, also diese Sozialarbeiter, die sind irgendwie ausgebrannt. Die sind ausgebrannt. Und das war die Geburtsstunde des Burnout. Inzwischen sind schon alle möglichen Berufsgruppen ausgebrannt. Hausfrauen und Pädagogen, Finanzbeamten und Freischaffenden. Kürzlich habe ich übrigens gelesen, dass selbst Schäfer unter Burnout leiden. Das gilt immer so wie der Förster, so als der Aussteigerberuf schlechthin. Und aber diese Schäfer haben es auch nicht ertragen, dass sie da tierärztliche Kontrollen hatten und die Wander rufen und die blökenden Schafe. Und dann haben sie plötzlich 16% von ihnen Fantasien bekommen, wie sie die Schafe massakrieren und wie sie denen den Kopf abschlagen und so weiter und so fort. Also so ein typisches Zeichen, wie das Burnout auch scheinbar bei einem ganz gemächlichen, friedlichen Beruf sozusagen um sich greifen kann. Da sehen Sie Worte von ausgebrannten Menschen, die sagen natürlich nicht wie der vorher genannte Herr, ich habe Burnout, sondern so typische Hilfeschreie. Man muss ja sagen, das sind Hilfeschreien. Ich habe keine Kraft mehr. Ich bin leer. Ich habe keine Reserven mehr. Ich habe das Gefühl, man fragt mich und ich finde nicht mehr die Antwort. Man stellt sich die Sinnfrage. Man tröstet sich, wenn ich das und das Alter habe, höre ich auf, dann steige ich aus. Sie haben vielleicht diesen Roman von Hermann Hesse gesehen, der dortige der Steppenwolf und die dortige Leitfigur, übrigens ein Namenskollege von mir, der sagt immer, wenn er Probleme hat, das macht nichts am 50. Geburtstag, bringe mich eh um. Und das hat ihm immer über schwere Situationen hinweggeholfen. Und das ist aber ein typischer Burnout-Gedanke. Ich brauche dringend Urlaub, ich kann das fast nicht mehr durchstehen. Das sind, wie gesagt, Beschreibungen, aber es sind auch dramatische Appelle. Und wir können sagen, das Burnout betrifft den Menschen in seiner Ganzheit, in seiner Emotionalität, das Gefühl der Niedergeschlagenheit, der Auswegslosigkeit, in seinem sozialen Bezug, er ist reizbar und intolerant, in seiner geistig-mentalen Dimension, er wird erschöpft, er hat das Gefühl, ich bin am Ende, das ist für Künstler besonders schwierig, wenn sie das Gefühl haben, ich bin nicht mehr kreativ, man macht viele Fehler, man hat keine Selbstachtung mehr und es kommt zur körperlichen Erschöpfung, zum Gefühl der chronischen Leere, der Schlafstörungen und einer Reihe von anderen Beschwerden. Sie müssen sich das vorstellen, man hat das einmal in einer niederösterreichischen Stadt untersucht, in Hainburg, vor vielen Jahren, alle praktischen Ärzte und dann hat man festgestellt, 50%, das kann man kaum glauben, von allen, die in die Praxis gegangen sind, des Hausarztes, haben psychische Probleme gehabt, aber nicht gekommen und gesagt, ich habe ein psychisches Problem, sondern haben körperliche Beschwerden geschildert. Kopfschmerzen, Rückenweh, Bandscheibenleiden etc. etc. waren aber organisch mehr oder minder gesund, haben aber im Hintergrund eine Depression, einen Erschöpfungszustand gehabt. Also das Burnout zieht lange Zeit, so könnte man sagen, auch eine Maske auf. Nun haben wir vorher schon gesagt, es gibt auch viele Ursachen. Man darf das nicht so eindimensional sehen. Und zwar im Wesentlichen persönliche, dann Belastungen im Privatleben, Beziehungsprobleme, dann das Helfersyndrom, dann Organisationsschwierigkeiten in Betrieben und auch gesellschaftlich. Ich sage nur einige wenige Schlagwörter dazu. Wenn ich ein labiles Selbstwertgefühl habe, wenn ich eine dünne Haut habe und mich kleine Dinge kränken, werde ich natürlich eher ausgebrannt sein. So dieses Wort, was kränkt, macht krank, das ist natürlich wahr. Wenn mich etwas kränkt, werde ich irgendwann krank, vielleicht weil ich selbst so empfindlich bin. Natürlich auch, wenn mich die Dinge wahnsinnig aufregen, wenn ich stark emotional bin, dann ist das etwas, was irgendwann einmal meine Kräfte erschöpft. Dann selbstverständlich Belastungen im Privatleben. Ich habe einmal einen Bankdirektor behandelt, groß an Gestalt, mächtig, von Einfluss und hoch vom Kontostand. Und an sich gesund, die Internisten haben gesagt, dem Mann fehlt nichts, aber er hat schwere Herzbeschwerden gehabt. Und irgendwann einmal im Laufe der Gespräche hat er mir auch erzählt, wie sich so sein Tagesablauf abspielt. Und in der Früh, wenn er aus dem Haus gegangen ist, hat ihm seine junge Frau, auch ein Stressfaktor natürlich, tief ins Auge geblickt und hat ihm gesagt, Heinrich, sei heute bedeutsam. Heinrich, sei bedeutsam. Das ist natürlich eine unglaubliche Herausforderung, weil er hat nicht genau gewusst, wie er dort tun muss, um bedeutsam zu sein, aber gleichzeitig ist diese Forderung von Seiten seiner potenten Frau gesehen und ist dadurch als eine geradezu existenzielle Angst gekommen, die sich dann in seinen Herzbeschwerden geäußert hat. Beziehungsprobleme, das darf ich überspringen, besonders schwierig für Burnout oder besonders gefährdend für Burnout ist das Helfersyndrom. Das heißt, es gibt Menschen unter uns, die haben wir alle sehr gern, weil die helfen einem immer. Da kann man sagen, wir haben ein Vereinsfest am Wochenende, ja, werden wir schon machen. Die wissen immer an Rat, die trauen sich nie Nein zu sagen, die können nicht loslassen, man muss doch hinstehen, man kann doch nicht immer und so weiter. Die angenehmsten Zeitgenossen, die es gibt, aber sie werden irgendwann einmal ausgebrannt sein, weil sie nicht mehr können, weil sie eben zu viel ihrer Energie sozusagen anderen gegeben haben. Selbstverständlich, wenn wir eine schlechte Organisation haben, im Familienleben, im Betrieb, im Geschäft, sind das schwierige Faktoren. Und natürlich auch gesellschaftliche Umstände spielen mit eine Rolle. Wissen Sie, was der Burnout-gefährdetste Beruf überhaupt ist? Ich habe ihn vorher schon mal nebenbei erwähnt. Das ist also nicht der Lehrer. Die gehört auch zur Spitzengruppe, aber nicht der häufigste. Das ist nicht der Psychotherapeut, nicht die Hausfrau, nicht der Schäfer. Das ist der Finanzprüfer. Jetzt hoffe ich, dass meiner nicht unter Ihnen sitzt, also mein zukünftiger, weil sonst muss er zumindest jetzt 3 Minuten Weg hören. Und zwar aus folgenden Gründen. Der Finanzprüfer ist natürlich ein genauer Mann, sonst hätte er diesen Beruf mit Zahlen nicht gewählt. Und ist natürlich ein prüfender Mann, sonst steckt er auch was anderes gemacht. Er bekommt von niemandem Anerkennung. Von seinen Kunden nicht, weil die alle sagen, der hat viel Schwarzgeld entdeckt, von seinen Vorgesetzten nicht, weil die sagen, du hast zu wenig entdeckt, du musst schärfer sein, und von seiner Frau wird er auch nicht mehr geliebt, weil er so pingelig und so genau ist. Und dann gerät er ins Burnout. Das ist ein bisschen ein Scherz und übertrieben, aber es ist tatsächlich so, dass Menschen, die von vielen Seiten gefordert sind und auch persönlich entsprechend sind, dass die eher ins Burnout geraten. Und natürlich ist es auch immer eine Frage der Einstellung gegenüber dem Beruf. Ein Priester hat früher einen höchst angesehenen Beruf gehabt. Heute seit den diversen Skandalen ist das natürlich etwas ganz anderes. Und auch das sind Faktoren, die mich natürlich erschöpfen und ins Burnout treiben können. Nun, das Burnout kommt nicht aus heiterem Himmel. Es hat eine lange Vorgeschichte. Und etwas ist besonders wichtig. Ausbrennen kann nur, was einmal gebrannt hat. Das heißt, wer einmal begeistert war. Derjenige, der Dienst nach Vorschrift macht, derjenige, der also immer pünktlich nach Hause geht und punktgenau in den Dienst antritt, der nie zu viel tut, der sich immer irgendwie durchdrückt, der wird nicht Burnout gefährdet sein. Es sind die anderen, es sind die Idealisten, es sind eigentlich die besten Mitarbeiter, es sind die einsatzfreudigsten. Das ist im Prinzip das Tragische, dass man durch Burnout, und das verursacht auch einen großen volkswirtschaftlichen Schaden, die Besten, die ehemals Besten verliert, die in einer Krise sind. Also das heißt, es ist so ein phasenhafter Ablauf, an dessen Anfang immer die Begeisterung steht, die Begeisterung der Einsatz. Irgendwann einmal vergisst man seine eigenen Bedürfnisse, dass man auch Ruhe, dass man Pausen braucht. Man verleugnet, dass man mit seinen Kräften an Grenzen kommt, man deutet Werte um, gehörig, scharf ist gesund und so weiter. Man verleugnet Probleme, man zieht sich zurück, man wird flach, man hat dann nichts mehr Interesse, man vernachlässigt Hobbys, man hat das Gefühl, ich bin gar nicht mehr ich, das nennt man Depersonalisation. Man ist innerlich leer, hat leere Batterien, man kommt in schwere Depressionen und schließlich zum Zusammenbruch, oft zum Tod. Ich bin überzeugt davon, wenn wir immer wieder von völlig unklar motivierten Suiziden hören, dass hier sehr häufig Burnout-Zustände dahinterstehen, dass jemand sagt, ich kann nicht mehr, aber er traut sich nicht, sich dazu zu bekennen. Er meint, das ist ein Versagen, das nimmt mir den letzten Selbstwert, wenn ich auch noch sage, ich bin psychisch am Ende, das ist das Problem. Also der Ablauf ist am Anfang Enthusiasmus, über Jahre hinweg, irgendwann einmal Stagnation und Frustration. Dann wird man apathisch und sitzt nur mehr vor dem Fernseher, aber nicht, um einen Film anzuschauen oder eine Diskussion zu betrachten, sondern nur noch hin und her zu zappen. Man nimmt Genussmittel zu sich, man isst zu viel oder zu wenig, ein zu beiden. Also man wird lahm und apathisch und ausgebrannt. Und alles unter dem Leitsatz, es erwischt die Besten. Nur was einmal gelodert hat vor Begeisterung und Einsatz, wird auch ausgebrannt sein. Nun, die Folgen sind dramatisch, das könnte man jetzt individuell natürlich belegen, dass es zu frühzeitiger Alterung, zu Tod, zu Berufsausstieg führt. Ich bin aber überzeugt davon, Burnout ist auch ein ganz, ganz wichtiger volkswirtschaftlicher Faktor. Und Sie hören das ja auch gerade von Seiten der Arbeiterkammer. Als ich ein junger Arzt war, jetzt dürfen Sie mal raten, wann das gewesen sein mag, zwischendurch. Also da hat man gesagt, wegen Burnout sind 2% der Krankenstände bedingt. Heute sind es 28%. Und als ich ein junger Arzt war, hat man gesagt, wegen Burnout werden 3% der Frühpension erforderlich. Heute sind es 31%. Das muss man sich einmal vorstellen. Also das ist ein Problem, das sich unglaublich auch auf unsere Schaffenskraft als gesamtes Volk auswirkt. Und ich denke mir, es würde eine unglaubliche Ressource auch darin liegen, dass wir Burnout vermeiden und, was besonders wichtig wäre, dass jeder an dem Platz arbeitet, wo er seine besten Fähigkeiten hat. Das ist ein Riesenproblem, dass heute sehr viele Menschen sagen, ich habe einen falschen Beruf gewählt, 70% ungefähr, und dass fast genauso viel sagen, jemand anderer hat eine Stelle, die ich viel besser könnte und vielleicht umgekehrt. Aber aus irgendwelchen Gründen geht das nicht. Und das führt natürlich dann im Laufe der Zeit auch zur Erschöpfung und zur Frustration. Ich habe vorher übrigens vergessen, Ihnen etwas ganz Wichtiges zu sagen. Einer der wichtigsten Burnout-fördernden Faktoren ist die Angst. Und man hat kürzlich einmal eine Untersuchung gemacht in Kanada und da hat man folgende Reihenfolge aufgestellt. Also die Angst Nummer 4 ist die Frau. Sie müssen also keine Angst haben, Sie stehen nur an vierter Stelle. Die Angst Nummer 3 ist der Krebs, die Angst Nummer 2 ist der Tod und die Angst Nummer 1 des Mannes ist öffentlicher Reden. Also nur damit man auch klarstellen, wer heute Abend gestresst und ausgebrannt sein wird und wer nicht. Nun, meine Damen und Herren, das Thema Depression, das wäre abendfüllend, das mute ich aber natürlich niemandem zu. Ich sage darum nur, es gibt nur zwei Bilder und ich sage nur einige Fakten. Ich glaube, die sind selbstsprechend und ich muss da gar nicht mehr weiter insistieren und auch nicht dramatisieren. Ich behaupte, dass Depressionen jedem Menschen bekannt sind. Denken Sie an einen Todesfall, denken Sie an Liebeskummer, eine schwere Form der Depression im Übrigen. Denken Sie an Arbeitsplatzverlust oder Ähnliches oder an einen Umzug, an Heimweh, auch eine schwere Form der Depressivität. Und der depressive Mensch erlebt das alles genauso, nur hat er nicht einen unmittelbaren Anlass dafür, sondern eben zurückliegende Belastungen und Dinge, die der Primar Link gesagt hat. Von den hier Anwesenden leiden ca. 12% an Depressionen. Das ist mehr als an Verkühlungen, das ist mehr als an Blutfetten, das ist mehr als an Altersdiabetes. Es ist also eine häufige Krankheit. Von uns allen machen ein Viertel im Leben eine so schwere Depression mit, dass wir zum Nervenarzt oder in die Psychiatrie gehen müssen. Es nehmen Depressionen zu, da werden jetzt viele sagen, ja, früher haben sie halt andere Sorgen gehabt, aber man weiß es ganz objektiv, dass Depressionen, auch wenn man diese Kunstfaktoren weglässt, heute tatsächlich dramatisch steigen. Das ist auch meine Meinung. Sie gehören zu den unbekanntesten Krankheiten, weil wir die letzte Ursache nicht kennen. sie sind leider tabuisiert. Man redet nicht gern darüber. Man sagt, ich habe Kreuzweh, man sagt mit Stolz, ich habe Meniskusoperation von mir, man sagt, ich habe hohen Blutdruck, ich habe viel Fett im Blut, aber es fällt uns unendlich schwer, über etwas Psychisches zu sprechen. Dabei sind sie die schwersten und ich behaupte die schmerzhaftesten Krankheiten, weil sie nicht eine Peripherie treffen, sondern mein Ich. Wenn ich eine Depression habe, ist alles grau in grau, es ist alles hoffnungslos und es ist der Kern meiner Selbst sozusagen gelähmt. Es ist wie in einem Computersystem, der zentrale Server ausfällt. Die gute Nachricht, wie gesagt, auch am Schluss, Depressionen lassen sich heilen. Der Satz ist nicht ganz richtig, es müsste richtig heißen, sie ließen sich heilen. Weil es gehört zur Depression dazu, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, dass sie eine Depression haben. Und dass selbst jene, die zum Arzt gehen, häufig mit einer ganz anderen Diagnose kommen. Das ist das Drama, dass wir heute eigentlich auch gute Möglichkeit der Depressionsbekämpfung hätten, aber es sind nur ungefähr 15% aller Depressiven und Ausgebrannten, die Hilfe überhaupt in Anspruch nehmen. Und das sollte sich ändern. Wenn Sie fragen nach den Hauptsymptomen der Depression, kann man Ihnen natürlich sehr viel sagen, aber ich glaube, charakteristisch ist das, was ich als Losigkeit bezeichne. Nämlich, es ist ein Gefühlszustand, der durch Worte und Ausdrücke gekennzeichnet ist, die auf Los enden. Ich bin antriebslos, schwunglos, Initiative los, freudlos, Lust, Ideen, Schlaf, Zukunft, hoffnungslos. Also alles, was auf Los endet, ist mit mir los. Dann bin ich depressiv. Das zentrale Kennzeichen, die Antriebslosigkeit, weil ich ausgebrannt bin. Nun ist das Verhalten von depressiven Frauen und Männern ganz unterschiedlich. Nämlich, also beide haben einmal Appellationsverhalten. Sie wissen, Sie kennen ja so das klassische Vorarlberger Frühstücksgespräch. Lange Schweigen, mir geht schlecht. Darauf die Antwort des Partners, aber mir erst. Das sind natürlich beides Appelle. Dann aber unterscheiden sich die männliche und die weibliche Depression. Die männliche Depression ist gekennzeichnet durch Ärger und Aggressivität. Also wenn ihr plötzlich beobachtet, das sage ich jetzt den Damen unter uns, dass eure Männer lästig und gemein werden, und sie waren es früher nicht, wenn sie es früher auch waren, haben sie einen bösen Charakter. Aber wenn sie es jetzt plötzlich sind, haben sie mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Depression. Diese nach außen, der Mann hält das nicht aus, der sucht einen Schuldigen, das ist halt dann leider der Partner oder das Kind. Er will aus seiner Haut fahren, er wird also aggressiv und ärgerlich und bekommt Attacken von Ungerechtigkeiten und so weiter. Die Frauen hingegen, die sind eher die Dulderinnen, die schlucken viel hinunter, die fressen viel in sich hinein, die ziehen sich zurück, die werden still und die werden eher dann auch suizidal. Also da richtet sich die Wut gegen das eigene Selbst, beim Mann eher gegen die Umgebung. Das ist oft unglaublich eindrucksvoll, wie man das beobachten kann, bis hin zu schwersten Aggressionshandlungen. Nun, meine Damen und Herren, das wäre jetzt schlecht, wenn ich so ausgebrannt und bedrückt und von Depression überlastet nach Hause gehen würde. Drum hier ein Bild, das man so gar nicht präsentieren dürfte, weil es viel zu kitschig ist. Würden jetzt wahrscheinlich die Medienwissenschaftler sagen. Aber ich meine es ernst, und zwar aus folgendem Grund. Wenn es um Prävention und Hilfemöglichkeiten beim Ausgebrannten geht, ist genau das Problem. Die Welt ist vielleicht so, herrlicher Herbsttag, blauer Himmel, bunte Wälder, blaues Wasser. Es ist aber irgendwo eine Nebelbank oder vielleicht ein Tunnel und der Depressiv ist dort hineingerauscht. Und er sieht alles nur grau in grau und schwarz in schwarz und kann sich völlig unmöglich vorstellen, dass die Welt drüber so ausschaut. Und das ist letztlich der Schlüssel zur Prävention und zur Heilung, dass man den Betroffenen vermittelt oder er sich auch selbst das sagen kann, es gibt eine andere Welt als die, die ich jetzt erlebe. Das ist etwas, eine zentrale Voraussetzung. Nun ist es aber wichtig, wenn man sich selbst helfen will, und ich glaube, dass man im Bereich des Burnout auch in vielen Fällen Selbsttherapie oder zumindest auch Selbstprävention machen kann. Nun ist es wichtig, dass wir uns einmal fragen, was gibt es eigentlich für Bewältigungstypen unter uns Menschen und welche Bewältigungsformen, wenn wir mit Belastungen konfrontiert sind. Und da gibt es drei Urformen, nämlich kämpfen, flüchten oder sich totstellen. Sie sagen, genau das habe ich in meiner Ehe auch. Manchmal muss ich kämpfen, wenn ich klug bin, dann flüchte ich. Und wenn man sagt, du bist unordentlich oder ich brauche mehr Haus als Geld, dann habe ich am besten den Todstellreflex. Und das ist aber auch genau das Geheimnis. Es geht hier um eine Mischung. Es geht um die richtige Mischung dieser drei Reaktionsweisen. Kämpfen, also zum Beispiel, manchmal muss man halt mehr arbeiten vor der Matura, es ist gut, sich weiterzubilden. Man soll Widerstand organisieren, gewerkschaftlich aktiv sein, man soll Dampf ablassen, man soll vielleicht nicht Mobbing betreiben. Manchmal ist es wichtig, zu flüchten, Pausen zu machen, Tagträumereien zu betreiben, Gespräche zu führen, vielleicht auch einmal einen ordentlichen Rausch zu haben. Das ist ja auch eine Sucht in die Flucht, wenn das nicht allzu oft ist. Wenn man nachher nicht Auto fahren und streiten geht, ist ja nichts dagegen einzuwenden. Man kündet manchmal innerlich oder man wechselt den Job. Und totstellen, dass man ignoriert, dass man verdrängt, dass man nichts tut, dass man alles in sich hineinfrisst, dass man die innere Migration antritt, dass man fatal wird, dass man zynisch wird oder dass man überhaupt letztlich also sich völlig blöd und dumm und totstellt. Ja, beim Herfahren habe ich halt dieses herrliche Lied gehört von Arik Brauer, ungefähr 30 Jahre alt, hinter meiner hörisierenden Fühle nichts und so weiter. Das ist ein typischer Todstellreflex. Aber wichtig wäre die Mischung. Wenn ich immer nichts höre, dann wird es wahrscheinlich Konflikte geben. Wenn ich immer nur streite und kämpfe und eifere, wird es Konflikte geben. Und wenn ich immer nur verdränge und mich alkoholisiere, wird das ein Problem werden. Ich muss die Dinge richtig mischen und ich würde Ihnen raten, überlegen Sie sich einmal, wozu neige ich eher, was kann ich besonders gut, was passiert automatisch und was müsste ich ein Stück weit in mir entwickeln. Es ist wichtig, wenn man in eine Krise gerät, Burnout ist eine Krise, dass man manchmal auch ganz einfache Leitsätze sich überlegt. Ich finde zum Beispiel diesen hier einen besonders schönen Mitternacht, also sprich, wenn es mal extrem schlecht geht, wenn alles dunkel und aussichtslos ist. Also der Tiefpunkt der Dunkelheit ist immer der Beginn eines neuen Tages. Oder, auch das ist, denke ich mir, ein ganz schöner Gedanke beim Burnout, nämlich, wenn ich Mist gebaut habe, ist das unter anderem auch der beste Dünger für eine schöne neue Pflanze. Also Mist, den ich gebaut habe im Sinne des Lernens und Erfahrungssammeln, kann etwas Herrliches sein, aus dem wieder ein neues, ein besseres, ein nicht mehr ausgebranntes Leben resultiert. Sie sehen, ich bin als ein einfach strukturierter Mensch, drum liebe ich auch diese einfachen Dinge, die nicht von sich aus schon wieder Stress erzeugen, die 50-Punkte-Programme und so weiter. Sie wissen, alle, die abnehmen wollen, wissen, wovon ich jetzt also spreche. Es geht um einfache Maßnahmen. Wenn Sie völlig am Ende sind und ein Riesenproblem haben, probieren Sie einfache Tricks, zum Beispiel laut mit sich selbst besprechen. Sie haben irgendein Riesenproblem, der Mann redet nicht mit mir, der Chef schaut mir böse an, die Kinder haben ihre Flausen und so weiter und Sie steigern sich hier hinein. Dann kann daraus tatsächlich eine Katastrophe werden. Tatsächlich eine Katastrophe, wenn Sie aber laut drüber sprechen, vielleicht auch mit jemand anderem, dann entziehen Sie den negativen Fantasie den Boden. Sie kennen, glaube ich, diese herrliche Geschichte von Paul Watzlawick, der auch schon bei Dr. Köb zu Gast war, der erzählt, also da war irgendeinem Wohnblocker Mann, der wollte ein Bild aufhängen und den Nagel in die Wand hauen, hat aber keinen Hammer gehabt. Und jetzt sagt er so, ja, Moment einmal, aber vielleicht hat mein Nachbar einen Hammer. Und dann sagt er, aber der schaut immer so komisch, ob man der einen Hammer gibt, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich hat er gar keinen Hammer, der hat so zwei so linke Hände und so weiter. Moller hat wahrscheinlich doch einen Hammer, aber der wird man wahrscheinlich nicht geben. Und das geht so zwei, drei Tage dahin und dann stürzt er rüber und läutet diesen Nachbarn heraus und beutelt und schüttelt ihn und sagt, bald doch deinen Scheißhammer. Verstehen Sie? Das ist eben das Problem der negativen Fantasie und das kann ich nur relativieren, indem ich die Dinge mit anderen bespreche und mit mir selbst. Es ist oft äußerst hilfreich, wenn man in einer kritischen Situation ist, das Ganze von oben zu betrachten, aus der Fliegen- oder Helikopterperspektive. Also ich sage Ihnen ein Beispiel, ein erfolgreicher Handwerksmeister, der war jetzt im Gegensatz zum vorher genannten klein und relativ korpulent und hat einen geblähten Hals und ein rotes Gesicht und eine Glatze gehabt. Und der erzählt mir Folgendes, ich habe so Probleme, wegen Kleinigkeiten gerate ich völlig aus dem Häuschen. Ich muss jetzt das Wort leider sagen, ich scheiße dann meine Mitarbeiter zusammen, dass sie in keinen Schuh mehr passen und die sind völlig zerstört. Und ich schreie und tobe und kenne mich selbst nicht mehr. Und dann gehe ich in mein Büro, schließe mich ein und beginne heftig zu weinen. Jetzt habe ich mit diesem Mann geübt, er soll einmal das Ganze aus Distanz betrachten, von oben. Er soll also sagen, jetzt gleich wird also der dicke Hals noch dicker. Jetzt gleich wird das rote Gesicht blau. Jetzt gleich beginnt die Glatze zu schwitzen. Und jetzt treten die Augen heraus und jetzt schreit er und jetzt weint er. Von dem Mann bekomme ich immer nach Weihnachten 2-3 Flaschen Wein und sagt, das ist komisch, ich habe diese Anfälle nie mehr gehabt, weil er gelernt hat, sich zu distanzieren, sein Verhalten vorwegzunehmen, sich von außen zu betrachten. Das ist extrem, sonst wäre der Mann möglicherweise gar nicht mehr am Leben. Oder verwenden Sie die Zeitungsperspektive. Sie haben also ein großes Problem, das Sie wahnsinnig wurmt. Probieren Sie daraus, eine Schlagzeile zu machen für Bild am Sonntag, die die Käufer vom Sessel reißt. Und wenn dann da so dramatische Dinge drinnen reden wie Frau redet nicht mit mir am Morgen oder Chef hat mich geschnitten und so weiter, das glaube ich, wird kein Erfolg werden. Dann merken wir erst, dass es manchmal kleine Sorgen sind, die uns unglaublich belasten. Oder fragen Sie sich einmal, wie wird das Ganze in 30 Jahren aussehen? Sie sind in einer verzweifelten Situation. Betrachten Sie es nicht für heute, sondern was ist in 20, 30 Jahren? Die Natascha Kampusch hat einmal diesen schönen, wir wissen zwar nicht genau, was die gemacht hat in 8 Jahren, aber bitte, die hat einmal diesen Satz gesagt, ich habe mit mir selbst einen Pakt abgeschlossen, nämlich wie wird es nach der Befreiung sein, also in der historischen Zeit. Und das hat mir über die schwersten Stunden hinweg geholfen. Und das, glaube ich, ist etwas Wichtiges. Denken Sie an Ihren Liebeskummer. Damals haben Sie gesagt, die und sonst keine. Und heute sagen Sie, jede andere, aber nicht die. Das ist sozusagen die Umkehr. Natürlich wirkt Sportwunder, das ist überhaupt keine Frage, wenn Sie auf Selbele hinaufgehen, ist Feldkirch aus ganz kleinen Häusern bestehend und die Menschen sind kleiner als Ameisen und das sind die Dinge, die uns sozusagen wahnsinnig machen. Das betrachtet man dann ganz anders. Und man sollte vor allem Gelassenheit entwickeln, da komme ich danach noch kurz drauf. Nun, meine Damen und Herren, was schützt uns vor Burnout? Wiederum ganz simple, einfache Dinge. Nämlich, ich glaube, wir brauchen Pausen. Man hat eine amerikanische Untersuchung gemacht, was schützt vor Herzinfarkt, und da ist herausgekommen, nicht die üblichen Verdächtigen wie fettarm essen und viel Sport betreiben und nicht rauchen, das ist was ganz Einfaches, ein Mittagsschläfchen. Man weiß noch nicht warum, das muss erst erforscht werden. Aber einmal ein Break, wo sozusagen das ganze System runtergefahren wird, sagen wir für eine Viertelstunde, nicht gerade für 3 Stunden natürlich, und man hat dadurch einen unglaublichen Schutzfaktor gegenüber sozusagen einer der wichtigsten Zivilisationskrankheiten. Man muss nach dem Motto leben, ich tue es halt so gut ich kann. Besser kann ich es nicht. Das gibt Selbstbewusstsein. Man muss Achtsamkeit für den Moment haben, nicht immer in der Vergangenheit leben. Das ist natürlich für uns Therapeuten ein Volksfest, wenn man die Kindheit aufrollt und die Traumatisierungen und die Kränkungen und so weiter, aber es darf nicht dabei bleiben. Und es gibt nichts Langweiligeres als Menschen, die immer in der Zukunft leben. Wir müssen die Gegenwart auch schätzen. Wir sollten lockere Entspannungsübungen machen, ohne müssen zu müssen. Wir sollten, das habe ich schon gesagt, Auszeiten nehmen von den modernen Fesseln wie Handy und Computer. Wir sollten Zeit des Erntens haben. Wir sollten mit Tempo 30 statt mit Vollbremsung fahren und wir sollten eine Inventur der Seele machen. Wissen Sie, wenn man experimentell Stress erzeugt bei einem Menschen, das ist ganz einfach. Sie geben jemanden auf die Bärenkreuzung und neben ihm ist einer mit einem etwas stärkeren Auto und die Ampel schaltet jetzt bald auf grün. Und dann ist es uns wert, dass wir nahezu unser Leben riskieren, dass wir eine Zehntelsekunde schneller weg sind. Und dann gibt es aber noch eine Steigerung dieser Tortur, das ist der Mann am Porsche geben, auf einem Feldweg fahren lassen und dann biegt vor ihm ein, eben der alte rostige VW-Käfer, möglicherweise mit der Frau am Steuer. Und der muss jetzt eine halbe Stunde hinter der herfahren, der wird verrückt. Im wahrsten Sinn des Wortes. Und da muss man sich manchmal fragen, ist es das wert? Ist es das wert, diese kleinen Siege des Alltags, können wir die brauchen? Wir sollten rhythmisch leben. Schauen Sie, wir haben immer eine Wut, wenn die Deutschen, unsere Lieblingsnachbarn, bei den Olympischen Spielen plötzlich einen Haufen Goldmedaillen machen, obwohl wir sie vorher immer besiegt haben. Was ist das Geheimnis? das ist, dass dort die Rhythmusforschung einen extrem hohen Stellenwert hat. Es hat eine große Tradition und die verstehen es eben, dass man nicht am Anfang von der Saison gewinnen muss, sondern im Februar, wenn die Weltmeisterschaften sind. Und das sagt jeder Spitzensportler, sie brauchen Talent, sie brauchen Fleiß und sie müssen den Rhythmus kennen. Der Gerhard Schröder, der frühere deutsche Kanzler, der hat einmal im Jahr 2002 war das, bei der Wahl hat seine Partei ein bisschen mehr Stimmen gehabt als die CDU. Einmal um 5000 Stimmen mehr. Ein einziges Mal. Und das war der Wahlsonntag. Und Sie sehen, das ist eben die Kunst auch eines Wahlmanagers, dass er den Rhythmus der Wählerbewegungen, der Stimmungen kennt. Und die Kunst eines Sportlers oder eines Trainers, muss man sagen, dass er weiß, wie der Rhythmus ist. Und das müssen wir auch in unserem Leben machen. Also ich sage Ihnen ein einfaches Beispiel, Mittagsschlaf habe ich schon gesagt, dass man in der Nacht eher im Bett sein soll und am Tag wach als umgekehrt, ist, glaube ich, auch jedem klar. Aber beachten Sie, wenn Sie ein Streitgespräch führen wollen, tun Sie das, also zum Beispiel um ein höheres Gehalt, tun Sie das ja nicht vormittags um 11 Uhr, weil dort Ihr Rhythmus sozusagen auf Kampf ist. Da müssen Sie ja nachmittags um 2 wählen, wenn der Chef schläfrig ist und der Ruhe haben will. Hingegen, wenn Sie etwas zu erreichen haben, tatsächlich umgekehrt. Und so gibt es unendlich viele Dinge, wie wir den Rhythmus wieder besser in den Griff bekommen sollen. Man sollte ab und zu langsam sein, entschleunigen, öfters warten, Pausen machen, manchmal einen Umweg machen. Man sollte nicht die Langeweile vertreiben. Das ist so furchtbar, dass wir heute in einer Zeit leben, in der wir immer Sensation-Seeking betreiben. Wir brauchen immer neue Eindrücke. Darum nehmen die Leute auch immer verschiedenste Drogen und zappen in den Fernsehprogrammen hin und her. Wir halten die Stille, die Ruhe schlichtweg nicht mehr aus. Wie ich einen dieser großen Verbrecher einmal untersucht habe, da wollte RTL ein Porträt von mir machen, also nicht wegen mir, sondern wegen Verbrecher. Und dann haben sie mir im Vorgespräch gesagt, ja, was haben sie denn für Hobbys? Und dann haben sie wahrscheinlich gesagt, ich sage jetzt äthiopische Totenschädel sammeln oder weiß ich was alles. Und habe ich gesagt, na, mein größtes Hobby ist nichts tun. Und da war also das Porträt schon sozusagen im Hintergrund. Und dann haben sie gesagt, aber sonst haben sie sicher auch eins. Dann habe ich drauf gesagt, ja, zum Fenster rausschauen. Die Sendung war beendet. Man sollte die Zeit nicht so sehr managen. Wenn so die Leute ihren Planer rausziehen und dann beginnen, verrückt herumzudrücken, dass sie am nächsten Montag um 9:30 Uhr beim Friseur sein sollten, das ist doch ein unglaublicher Stress, wenn ich das für jeden Termin machen soll. Oder überlegen Sie sich mit diesen modernen Kommunikationsmitteln, jetzt beginne ich langsam abschweifen zu werden, aber wie das im Prinzip ein Stress ist. Ich muss schnell ins Facebook schreiben, ich fahre jetzt zur Arbeiterkammer, jetzt haben wir einen Vortrag und so weiter. Meine jüngste Tochter, das ist so ein typisches Kind, muss ich jetzt sagen, sozusagen der modernen Zeit, unheimlich lieb natürlich, wie alle Töchter. Aber da war Folgendes, also da haben wir Fisch gegessen, da bleibt da der Grete im Hals stecken. Und ich bin ja nur Psychiater, also völlig ungeeignet, um sowas zu entfernen. Und sie war also dann schon ganz schlecht beieinander, hat es kaum mehr erschnauft und so weiter und bin mit ihr ins Spital gefahren und selbst dort war es schwierig, diesen Grat herauszukriegen. Und schon läuft mein Handy, ja, was ist denn mit der Miriam los, die ist ja im Krankenhaus, die hat ja Grete im Hals. Also spricht das Kind, also sie hat gar nicht mehr so schwer schnappen können und so schlecht beieinander sein, als das nicht nur schnell zu Facebook, also zuerst zu Wikipedia wäre. Und dort nachzuschauen, Fischgräte im Hals, wenn der Vater Psychiater ist, und der Welt noch mitzuteilen, ich muss jetzt ins Krankenhaus. Das ist so die moderne Zeit, in der man uns Alte gar nicht mehr braucht. Und man sollte schließlich den Tag, die Woche nach dem Muster des Schweizer Käse organisieren. Ich müsste jetzt als Bregenzer Wälder sagen, das Bregenzer Wälder Bergkäse. Also meine Frau wird sagen, nein, das Montafoner Sauerkäse. Aber ich sage also des Schweizer Käses. Warum? Weil der hat beste Qualität. Er ist hochkompakt, er ist sauber abgegrenzt, aber er hat Löcher. Und was ist in Löchern? Nichts. Und die Löcher dürfen nicht groß sein, also nicht so, dass sie 50% einnehmen, sondern sie sind klein, aber sie sind kontinuierlich vorhanden. Das wäre das Richtige und eines der besten und anschaulichsten Mittel gegen Burnout. Nun, im Internet finden Sie einen Haufen Anti-Stress-Programme und damit auch Anti-Burnout-Programme. Die sind meistens so stressig, dass sie sozusagen schon wiederum einen Druck erzeugen. Das, da finde ich ein ganz nettes, das hat nur 5 Punkte. Man sollte einen Tag mit einem Plan beginnen. Für manche Männer ist das ein wahnsinniger Stress, ob sie in der Früh die rote oder die grüne oder die blaue Krawatte anziehen sollen. Wenn sie die rote nehmen, dann sind sie halt aggressiv. Wenn sie die grüne nehmen, dann sind sie philosophisch und träumerisch. Und wenn sie die blaue nehmen, haben sie gestern zu viel getrunken und so weiter und so fort. Also es ist gut, wenn man sich das schon am Abend vorher überlegt oder für seine Frau überlegen lässt. Und auch sonst im Tag einen gewissen Plan hat. Man soll manchmal Pausen machen, man soll sich belohnen. Tun wir das auch, belohnen wir uns wirklich manchmal. Aber nicht, dass wir sozusagen uns schon wieder das Geld reiht und dass wir sagen, wie furchtbar und das hätte ich damit tun können, sondern dass wir uns echt etwas schenken oder loben wir uns manchmal. Man sollte am Feierabend einen dicken Punkt machen und man sollte manchmal nichts tun. Schlichtweg nichts tun, das halten wir heute schwer aus. Nun, meine Damen und Herren, ich habe vorher schon gesagt, ich kann Ihnen nicht die große Lösung sagen, aber eines ist wichtig. Es geht nicht um den Urknall, um Burnout zu verhindern und zu bewältigen. Es geht um behutsame, aber dafür konsequente Änderungen in der Lebensführung. Da könnte ich Ihnen jetzt unzählige Beispiele aufzählen. Wenn Sie Kaffee ohne Zucker nehmen, ersparen Sie es im Laufe eines Lebens mehr als eine Tonne angeblich. Wenn Sie sich vornehmen, in jedem Haus 2 Stockwerke zu Fuß zu gehen, dann haben Sie den besten Sport gegen Herzinfarkt. Wenn Sie sagen, ich gehe alle Stockwerke zu Fuß, dann schaffen Sie es nicht. Wenn Sie nur 1 gehen, ist es ein bisschen zu wenig. 2 Stockwerke, nicht 3er, nicht 4, 2. Aber das dafür konsequent. Und Sie haben kontinuierlich sozusagen eine Bewegung. Und wenn Sie, das darf ich jetzt nicht sagen, wenn Sie abnehmen wollen, dann gibt es ein ganz einfaches Mittel, essen Sie ab 21 Uhr nichts. Nicht ab 16 Uhr, weil da haben Sie da einen Rückfälle. Und nicht ab 24 Uhr, da nützt nichts mehr, da isst man sowieso nichts mehr. Aber Sie können sich 3 Stunden, wo man eigentlich intensiv Nahrung aufnimmt, ersparen und haben dadurch langzeitlich einen enormen Effekt, viel besser als mit Walecek und Hawaii und Kartoffeldiät und so weiter. Und denken Sie immer an den Satz, dass wir das Leben nicht verlängern können, wir können es aber nicht verkürzen. Und schließlich, jetzt kommen wir dann doch langsam in die Schlusskurve, sonst geraten Sie auch ins Burnout, schauen Sie auch nicht professionelle Hilfe. Schauen Sie, das ist so eine komische Geschichte. Wenn unsere Waschmaschine nicht funktioniert, dann holen wir den Klempner. Und wenn mein Handy nicht geht, dann muss ich die vorher genannte Tochter fragen. Und wenn der Computer nicht ist, einen etwas älteren Sohn, als ich brauche, überall ist es selbstverständlich, dass ich professionelle Hilfe hole. Aber wenn es um das komplizierteste, um das hochwertigste, um das wertvollste Organ geht, nämlich den Organismus der Seele, dann sage ich aber bitte doch ich nicht. Und dann meint man, ich bin verrückt und so weiter. Das ist doch völlig unverständlich und verursacht sehr viel Leid. Ich bin kein Agent dieser Firma, die dieses Antidepressivum vertreibt, aber es ist so ein herrliches Präparat, die Kaiserin Sisi, die auch Anorektikerin war und depressiv und Kokain genommen hat und eben auch unter schweren Depressionen, Burnout-Zuständen gelitten hat, behauptet die Firma, die könnte man halt so herstellen, dass sie also sozusagen eine ganz moderne junge Frau ist. Nun, ich möchte Ihnen etwas mitgeben und kann das wahrscheinlich nicht, aber in der Geschichte der Menschheit waren die Psychiater früher Geschichtenerzähler. Das heißt, die haben da also nicht mit Elektroschocks und mit Medikamenten und mit Psychotherapie, mit Hypnose die Menschen behandelt, sondern sie haben eine Geschichte erzählen müssen. Sie haben, wie es in 1001 Nacht war, für jemanden hören müssen, was hat er zu erzählen und dann eine Geschichte bieten, die sozusagen sein Problem erfasst und natürlich auch gelöst hat. Und das, glaube ich, ist etwas ganz Wichtiges, dass wir auch heute uns überlegen, wie können wir aus manchen Worten etwas für uns herausnehmen, für uns eine Lösung finden. Und ich habe vorher schon gesagt, der zentrale Punkt jeglicher Psychotherapie, insbesondere der, die uns vor Burnout retten und beschützen soll, ist, dass wir Gelassenheit entwickeln. Es gibt in Österreich ca. 20 Psychotherapieschulen, die streiten untereinander wie früher die Religionsgemeinschaften und hassen sich und tun all das, was sie behaupten, sie können es den Menschen beibringen und vertreiben. Unter sich schaffen sie es nicht, aber sie haben alle einen einzigen Punkt oder 2 Punkte, die durchgehen, nämlich Probleme zur Sprache bringen, drüber reden und Gelassenheit entwickeln. Gelassenheit ist nicht Gleichgültigkeit. Gelassenheit heißt, man hebt sich ab aus dem Kampf der Emotionen heraus und betrachtet das Ganze aufmerksam und bis in den letzten Winkel ausgeleuchtet von oben. Wie dieses schöne Bild aus der asiatischen Medizin, wo man den kalten Mond hat, den kalt leuchtenden Mond und unten das unruhige Meer. Ich glaube, hier ist es ein Nebelmeer. Also man steht drüber über dem Kampf der Emotionen. Man nimmt sie ernst, aber sie reißen einen nicht mit. Und ich möchte Ihnen zum Schluss vier Worte sagen, die für mich eine unglaubliche Gelassenheit ausströmen und Ihnen vielleicht auch manchmal helfen könnten, wenn es Ihnen zum aus der Haut fahren und zum Explodieren ist. Sie kennen die alle, die sind aus der Geschichte bekannt, aber die bedeuten, dass jemand in der Lage ist, mit sozusagen den ganzen Kämpfen der Gefühle und so weiter locker fertig zu werden. Das erste ist der Philosoph Diogenes, der hat in einem Fass gelebt. Also nicht ein Vorarlberger Reinfamilienhaus, ein gefördertes, mit Bauspardarlehen, sondern ein Fass. Und da sagt man eines Tages, jetzt kommt ein ehemaliger Schüler, Alexander der Große, der Herr der Welt, der Diogenes, hat sich wahrscheinlich gedacht, hoffentlich hat er mir ein paar Watschen geben, weil sonst hat er jetzt eine posttraumatische Belastungsstörung und wird sich rächen an mir, aber es war nichts von alledem, sondern Alexander hat gesagt, du kannst dir wünschen, was du willst. 12 Jungfrauen, ein goldenes Haus, Reichtum und so weiter. Und was sagt der große Mann, der vor seinem Fass sitzt? Er sagt, du horch, ich sitze gerade an der Sonne, die wärmt mich und du stehst mir gerade davor, könntest nicht ein bisschen auf Seite rücken. Das ist doch eine unglaubliche Gelassenheit, der Herr der Welt, der Glanz der Welt, aber wichtiger ist, dass mich die Sonne im Moment wärmt. Dann der heilige Franz, da sagen die Psychiater, er sei schizophren gewesen, ich weiß es nicht, weil er halt mit Tieren gesprochen hat, aber er hat halt wahrscheinlich nur mit dem Tier geredet, weil er die Menschen gekannt hat. Wenn er aber gelegentlich trotzdem mit den Menschen zu reden hatte, dann hat er mit dem Papst und so, meistens ein heftiger Streit, und er hat sie grün und blau geärgert, aber er ist nicht aus der Haut gefahren, sondern er hat gebetet, gelobt seist du, o Herr, mit allen deinen Kreaturen. Ich vermute stark, dass die Betonung dieses Gebets auf dem Wort Kreaturen gelegen ist. Der Oscar Wilde, der ja verfolgt worden ist wegen seiner Homosexualität, dafür ins Gefängnis musste, ein begnadeter Spötter, wenn der also zu viel Ärger und Streit und Burnout gehabt hat, dann hat er gesagt, vergib deinen Feinden, ganz heilige Schrift, hat dann aber noch hinzugefügt, nichts verdrießt sie mehr, als hat ihnen dann doch eins reinkaut, sozusagen. Das stimmt ja auch, oder? Wir ärgern unsere Feinde unglaublich, wenn wir nicht streiten mit ihnen und erfüllen ihnen eine sadistische Freude, wenn wir Gegenwehr leisten. Und schließlich, ich war heute in der Früh sehr nervös und habe nicht gewusst, ob ich das jetzt rüberkriege, was man von mir erwartet und ihnen nahebringen kann, was das Burnout ist, und bin also ganz zittrig und unsicher geworden. Und habe dann aber beim Blick in den Spiegel gesagt, sei nicht so tragisch, es gibt größere Zwerge, als du einer bist. Vielen Dank.
Lieber Reinhard, sehr geehrter Herr Professor Haller, ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren Vortrag. Informativ, breit angelegt, mit vielen Anregungen zur persönlichen Gestaltung, zum persönlichen Schutz. Ich möchte jetzt gar nicht das eine oder andere herausnehmen. Sie können das ja dann, wie gesagt, noch einmal auch auf der Homepage anschauen, die vielen Anregungen, die gekommen sind. Mir persönlich war schon wichtig, natürlich muss man gerade auch an einem Ort wie diesem, in der Arbeiterkammer, auf die äußeren Belastungen hinweisen, die sich für heutige Menschen und besonders in den letzten Jahren ergeben haben. Das stimmt, man darf das nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber Wir haben gesehen, sehr wichtig beim Burnout ist auch die inneren Faktoren, die inneren Belastungen zu kennen, die eben mit der eigenen Persönlichkeit, mit dem eigenen Charakter, wie immer Sie das nennen wollen, zusammenhängen und auch mit Belastungen, die sehr aus dem privaten Bereich kommen. Wir haben das letzte Mal auch schon kurz angesprochen, eben die familiären, die partnerschaftlichen Belastungen, gerade eben diese erweiterten Suizide, die zeigen ja, was für Konflikte, was für starke Stressoren hier auch am Werk sein müssen. Aber eben, es ist nie nur eine Ursache. Auch das, denke ich, ist wichtig. Ich verstehe das bis heute nicht und mich ärgert es auch immer wieder, wenn man sieht, dass Bücher zu Bestsellern werden, die ganz einfache, eindimensionale Erklärungen abgeben und sagen, nur das ist der Grund und wenn du das änderst, also zum Beispiel so ein Buch wie das von Rhonda Byrne oder Birne, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, The Secret, das seit Jahren auf der Bestsellerliste steht, aber das so eine Vereinfachung ist und einfach der Komplexität, der Kompliziertheit der Probleme auch nicht gerecht wird. Genug geredet. Wir haben vereinbart, wenn Sie jetzt noch Fragen an Reinhard Haller haben, wenn Sie das eine oder andere vielleicht noch klären wollen, das noch eine kurze Zeit, ich habe jetzt auch nicht auf die Uhr geschaut, ja, 9 Uhr ist, also dass wir vielleicht noch eine Viertelstunde oder 20 Minuten Zeit für ein Gespräch, für eine Diskussion, für Anfragen, für Anmerkungen haben. Wer von Ihnen hat etwas auf dem Herzen und möchte den Anfang machen? Die erste Wortmeldung ist immer die schwierigste. Bitte, Sie kriegen gleich das Mikrofon, dass wir Sie auch im ganzen Saal hören können.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist Burnout nicht altersabhängig. Mich würde mal interessieren, ich kenne Kinder, die haben sehr oft Kopfweh und ich frage mich, das macht mich nachdenklich und betroffen. Ist das bereits eine Vorstufe des Burnout oder ist das eine Entwicklung? Wie sehen Sie das?
Ist natürlich, muss man sagen, ein weit verbreitetes Phänomen und ich denke, dass nicht bei weitem nicht alles nur psychische Ursachen sind. Es gibt eine bestimmte Veranlagung dazu. Es gibt Spannungskopfschmerzen, die von Wetterumschwüngen und Belastungen abhängig sind. Es gibt echten Migräneleiden und so weiter. Aber eines ist klar, wenn man es psychosomatisch betrachtet, dann hat es häufig damit zu tun, dass die Kinder entweder überfordert sind, also sozusagen das Organ, in dem die Forderung repräsentiert wird, ist nun einmal das Gehirn, das ist überhitzt auf Deutsch gesagt. Das ist häufig der Fall, also sprich, junge Menschen reagieren jetzt nicht mit Erschöpfung, sondern eher mit einer Überhitzung jetzt, um es ganz vereinfacht auszudrücken. Und das zweite Moment, das man hier vielleicht bedenken muss, ist folgendes. In der psychischen Betrachtungsweise ist Kopfschmerz Ausdruck, dass ich intellektuell unterfordert bin. Es kommt besonders häufig vor bei Menschen, die das Gefühl haben, ich bin nicht wirklich gefordert. Und das ist natürlich heute bei Kindern auch häufig der Fall, dass sie einfach zu wenig gefordert sind. Und darum sagt ja auch Felix von Kube, ich glaube, der war ja auch schon bei dir, dieser große deutsche Pädagoge, bitte? Genau, sagt diesen Satz, fordern statt verwöhnen. Also man muss hier die richtige Mischung, glaube ich, haben zwischen fordern statt verwöhnen. Und Kopfweh vielleicht auch so betrachten, dass dieses Kind in seiner Rolle etwas unterfordert sein könnte. Das ist im Übrigen, wenn ich das noch scherzhaft sagen darf, möglicherweise mit dem Grund, dass Kopfweh bei den Frauen viel häufiger ist als bei den Männern, weil sie halt eben, ja, sie vorher, was ich gesagt habe.
Wir haben ja bei dem einen Punkt gesehen, bei den körperlichen Folgen, dass es ganz viele körperliche Signale gibt, die aber eben nicht in erster Linie somatisch bedingt sind, sondern die psychische Ursachen haben. Und da denke ich auch immer eben Leute, die heute gerne sagen, so Burnout ist so eine Modegeschichte und nur so modisch, die haben wirklich noch nie gesehen, was also auch körperlich der Stress mit Menschen anfangen kann. Also bis hin zu Lähmungserscheinungen und anderen Dingen, die also weit weg sind von jeder Einbildung. Aber auch eine Vorankündigung, also wir werden nächstes Jahr, im Verlauf des nächsten Jahres, wahrscheinlich Anfang Mai, dann einen speziellen Vortrag haben mit Dr. Georg Weinländer von der psychosomatischen Abteilung, wo es um Stress aus der Sicht der Psychosomatik geht, wo dann solche Zusammenhänge noch einmal ganz ausführlich dargestellt werden. Ja, gibt es weitere Fragen? Bitte, ja. Hier in der zweiten Reihe.
Herr Dr. Haller, bei Burnout handelt es sich ja nicht um eine Krankheit wie Grippe, die nach einer Woche wieder vorbei ist, sondern ich weiß aus Erfahrung, ich bin Betriebsrat in einer größeren Firma, wenn es jemanden mal erwischt hat, dann handelt es sich meistens um Monate, wo er also im Krankenstand ist. Jetzt meine Frage, wie kann ich als Betriebsrat Symptome erkennen, wie kann ich bei meinen Kolleginnen oder Kollegen erkennen, der ist jetzt Burnout gefährdet, mit dem sollte man ein Gespräch führen, oder können Sie mir da Tipps geben, weil meistens ist es so, dass man eigentlich nichts erkennt, bis es zu spät ist.
Ja, das ist genau richtig. Also ich glaube, es geht um Folgendes. Also zunächst einmal ist es tatsächlich so, dass psychische Probleme nicht so rasch verschwinden wie körperliche. Das ist auch ein großes Problem in der heutigen Behandlung. Sie wissen ja, wenn man früher einen Blinddarm gehabt hat, waren wir 3-4 Wochen im Krankenhaus. Heute noch, wenn überhaupt, 3-4 Tage. Also unser Gesundheitsfinanzierungssystem drängt darauf, die Krankenhausaufenthalte so kurz zu machen wie möglich. Das funktioniert in vielen Bereichen nicht, aber im seelischen Bereich, weil hier eben die Abläufe viel komplexer sind und nicht so rasch reagieren. Also die Heilung braucht tatsächlich oft viele Monate. Und dementsprechend ist es umso wichtiger, dass man es versucht zu verhindern. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man das Thema in den Betrieben überhaupt bewusst macht. Dass man früher halt wahrscheinlich am Arbeitsplatz über ganz andere Dinge gesprochen hat, wie eben die Sicherheit ist, wie, wo die Gefahrenmomente liegen, wo die körperlichen Belastungsfaktoren liegen. Aber dass wir heute einfach mehr dazu übergehen, auch diese psychischen Themen, die von Wichtigkeit sind bei jungen Menschen, das Suchtproblem, also das Alkohol-, Drogen-, Spielsuchtproblem und so weiter, bewusst zu machen. Und das ist beim Burnout, glaube ich, das Um und Auf. Und mir geht es nach solchen Vorträgen wie heute immer wieder so, dass dann im Nachhinein relativ viele sich in Verbindung setzen und sagen, was kann man tun, was gibt es für einen Therapeuten oder was könnten Sie mir empfehlen, weil das, was Sie gesagt haben, das trifft auf mich oder meinen Kollegen oder meinen Angehörigen ein Stück weit auch zu. Also ich glaube, es ist weit verbreitet, aber es ist wenig bewusst. Und als Betriebsrat würde ich einfach in die Fortbildungen, die es hier gibt, dieses Thema weit vorne hinein. Dann konkret muss ich einfach noch einmal vielleicht ein bisschen verweisen auf die Dinge, die ich vorher gesagt habe. Das Wichtigste ist erstens, es erwischt die Engagiertesten. Also auf die muss man ein besonderes Augenmerk legen, die scheinbar unendliche Kräfte haben. Und es geht immer um die Änderung. Also wenn einer immer schon schlampig war und dann ist es halt dann auch, ist das nichts Besonderes. Wenn er es aber vorher nicht war und plötzlich nachlässig wird, zu spät kommt oder wenn er in seinem Umgang plötzlich grantig, ärgerlich und so weiter wird, wenn es eine Änderung ist, die länger als die berühmten 3 Monate anhält, dann sollte man auch daran denken, dass Burnout mit im Spiel sein sollte, könnte. Und ich glaube, als Betriebsrat, Sie, wäre es einfach auch wichtig, dass man die Menschen ermuntert, auch ihre Angst, ihre Scheu vor psychologischer, psychiatrischer Hilfe abzulegen. Das ist leider bei uns noch stark verbreitet, dass man sagt, es ist irgendwie anrüchig, wenn man einen Psychiater kennt, sozusagen. Also alle, die mich kennen, sind wirklich bedauernswerte Menschen. Aber ich meine damit, dass das in den USA zum Beispiel, die ich jetzt nicht immer als Vorbild nehmen will, aber das wird dort von der Einstellung her ganz anders gehandelt. Also ich war mal bei einem großen Manager eines Betriebs und der hat mir irgendwie mit Selbstverständnis gesagt, Sie horchen's, ich bin jetzt seit 687 Tagen alkoholabstinent, seit so und so langer Zeit rauche ich nichts mehr Und heute in der Früh war es so und so viele Minuten joggen und ich habe eine schwere Depression gehabt. Das hat er mir selbstverständlich erzählt. Und ich gehe zweimal in der Woche zum Psychiater oder so. Und das, glaube ich, wäre eine wichtige Aufgabe. Bewusst machen und normalisieren. Das Abnorme normalisieren, auch was die Behandlung betrifft.
Ja, ich habe im Sommer eine Zeitungsnotiz gefunden von Herrn Leitl, also dem Präsidenten, glaube ich, sagt man, der Wirtschaftskammer. Und er sagt, wir haben das verdrängt, wir haben das also unterschätzt, dass der Leistungsdruck und damit verbunden das Burnout in den letzten Jahren auch so zugenommen hat. Bezüglich der Möglichkeiten, was man tun kann, Reinhard Haller hat viele ganz einfache, ebenso bodenständige Dinge gesagt, behutsame Änderungen, also nicht denken, ich muss jetzt ganz anders leben und alles ganz anders machen, sondern behutsame, aber konsequente Änderungen oder eben diese Möglichkeiten der Selbstdistanzierung, also mit sich selber reden. Ich habe da zum Beispiel meine Mutter gedacht, die hat in der Küche immer geredet. Die hat das natürlich als Kind nicht verstanden, aber wahrscheinlich war das für sie auch natürlich auch Stress, viele Belastungen, viele Kinder, kein Geld, viele Sorgen. Ja, auch eine Möglichkeit, mit dieser Belastung anders umzugehen. Und es gibt natürlich auch viele Angebote hier in der Arbeiterkammer, zum Teil auch in den Bildungshäusern. Sie finden hinten einige Prospekte, zum Beispiel für das Seminar Wege zur Gelassenheit oder ein anderes Seminar heißt Selbstwert als Lebensgefühl oder Stressbewältigung durch Achtsamkeit, auch eine ganz wichtige Methode. Und es gibt auch einen Tag der Achtsamkeit. Sie finden dann noch, wenn ich das da habe, genau, dieses ganz kleine Merkblatt, das sind die 12 Burnout-Stufen, Entwicklungsphasen beschrieben und 6 wichtige Fragen, die man sich stellen kann. Mehr Fragen finden Sie auch, das liegt also alles hinten auf diesem Tisch zur Information, eine kleine Broschüre zum Thema Stress, wo auch viele Fragen angegeben sind, die man für sich selber einmal durchgehen kann, um eben vielleicht auch ein geändertes Verhalten, ein geändertes Lebensgefühl, das man oft ja selber bei sich nicht versteht, um das irgendwie erkennen und einordnen zu können. Ja, gibt es noch weitere Fragen oder Anmerkungen? Bitte, ja.
Ich habe in Ihrem Vortrag gesprochen, dass die Leute eher Hemmung haben, psychische Erkrankungen zuzugeben. Da geht man lieber mit dem Meniskus hausieren. Ne? Ich glaube, Sie sind der Leiter von einem Krankenhaus. Jetzt mal eine Frage an den Arbeitgeber und weniger an den Psychiater. Wenn wir jetzt ein Beispiel haben, irgendwo wird da eine Stelle als Pflegedienstleister oder als Pflegeleiter frei. Ja? Und Sie wissen von einem Krankenpfleger, der hat eine depressive Erkrankung. Ja? Würden Sie jemanden, der eine depressive Erkrankung hat, zum Pflegeleiter bestellen? Oder nehmen Sie doch lieber den mit dem Meniskus, wenn er 3 Wochen im Jahr ausfällt?
Ja, das gebe ich also ohne weiteres zu, dass ich für dieser Einstellung, die ich jetzt also gerade kritisiert habe, natürlich, oder sagen wir so, dass wir Psychiater auch nicht gefeit sind davon. Also ich sage Ihnen ein Beispiel. Ich habe einen Nachbarn, oder einen in der Nähe wohnenden Menschen, der im Gegensatz zu mir keine 2 linken Hände hat und also Nägel in die Wand schlagen kann und Garten umgraben und lauter solche Dinge, die ich selbst weniger gut beherrsche. Und ich bin ab diesem Mann unendlich froh. Und er trinkt aber auch gern Bier. Und ich muss ehrlich sagen, ich versüße ihm seine Arbeitswut auch mit, indem ich sozusagen mit Nachschub versorge. Jetzt kommen seine Verwandten und seine Angehörigen zu mir und sagen, du hast schon gemerkt, der trinkt ein bisschen zu viel Bier. Könntest du es nicht du sagen, dass er mal was tun muss und ähnliches. Und ich muss Ihnen gestehen, es ist auch für mich unendlich schwierig, da sozusagen ihn seiner Lebenskraft zu berauben, wenn ich sagen will. Und ich muss leider noch auch etwas sagen, Es gibt eine Untersuchung, das ist im höchsten Maß betrüblich. Da hat man verschiedene Berufsgruppen befragt. Wären Sie mit einem Sohn, Schwiegersohn, der an Schizophrenie leidet, einverstanden? Und die höchste Quote der Ablehnung hat wer gehabt? Die Psychiater. Das ist wissenschaftliche Tatsache, das muss ich sagen. Aber ich bemühe mich, so gut ich kann, also hier halt mit diesen Voreingenommenheiten, die man hat, fertig zu werden. Und um es ganz ehrlich zu sagen, bei einer Depression hätte ich heute keine Bedenken mehr. Und bei einem Burnout auch nicht. Weil ich erstens glaube, dass es gut heilbar ist und zweitens, dass es ohnehin sehr weit verbreitet ist, dass das Risiko hoch ist. Aber ich gebe dem Sinne der Frage schon ein Stück weit recht.
Hier vorne in der ersten Reihe.
Also ich bin Diplom-Krankenschwester und habe auch aufgrund meines persönlichen Weges Bekanntschaft gemacht mit Erschöpfungszuständen. Und ich möchte einen großen Dank aussprechen an den Dr. Köb. Mir persönlich haben diese Fokussendungen immer geholfen. Das war sozusagen meine Psychotherapie zu Hause. Und was ich noch sagen möchte, ist so während des Vortrages habe ich gedacht, mir fehlt was, wo dann ganz am Schluss gekommen ist. Was Lustiges, also ich habe auch immer Schwierigkeiten gehabt mit Autoritäten. Und meine Tochter hat immer zu mir gesagt, geh Mama, lass dir das nicht alles gefallen, jetzt kämpfen mal, ne? Lass dir das nicht gefallen, weil sie ist ja so eine, die sich gut auf die Füße stellen kann und die tut das dann auch. Und ich habe das aber so für mich nie können. Also ich habe das dann schon versucht, wenn ich spazieren gegangen bin, habe mir so zurechtgelegt, was ich dann das nächste Mal so sagen werde. Nur ist es halt nie dazu gekommen. Und bis eben meine Tochter dann einmal zu mir gesagt hat, sagt, Mama, ich weiß, du kannst das nicht, aber was du wahnsinnig gut kannst, ist verzeihen. Und dieses Verzeihen ist zwar nicht gekommen, aber es stimmt für mich überein mit der Gelassenheit. Also so diese Dinge so sein lassen können, wie sie sind und dieses Distanzieren und sich selber annehmen, so eben, dass man halt gewisse Dinge nicht kann und das hervorheben, was man kann und eben auch ein bisschen gelassener anderen Menschen und toleranter anderen Menschen gegenüber zu werden, weil es eben viele Kreaturen gibt, die man halt auch so annehmen muss, wie sie sind und sich selbst auch. Und das wollte ich nur sagen.
Ja. Also zunächst ist das vollkommen richtig. Wir sind uns dort in Vorarlberg viel zu wenig bewusst, dass der Dr. Köber einen unglaublichen Schatz gemacht hat mit diesen Fokussendungen, die man auch dort, glaube ich, abberufen kann. Ich glaube, im Moment zwar wieder nicht online, aber der Schatz ist auf jeden Fall vorhanden. Man kann, glaube ich, fast sagen, dass man weltweit nicht so eine Sammlung hat an hochkarätigen Referaten. Ich meine jetzt nicht, weil ich auch dabei sein darf, aber weil wirklich sehr gute, also es ist ein ganz großer Schatz, den wir hier haben und das ist ein großes Verdienst des Dr. Göb. Und das Zweite, was Sie sagen, das ist vollkommen richtig. Also mir ist es ja um diese Energie gegangen, um die psychische Energie. Und wenn Sie die in sich hineinfressen, in sich hineinschlucken, dann wird sie sich gegen Sie richten. Das ist, glaube ich, ein ganz normaler, fast mechanisch verstehbarer Vorgang. Das heißt, wir müssen uns auch in richtiger Art und Weise durchsetzen, wehren und sozusagen das, was uns im wahrsten Sinn des Wortes wurmt, auch hinauslassen. Und Sie haben etwas sehr Schönes gesagt, man muss sich seiner eigenen Stärken bewusst sein, wie auch immer die sein mögen. Ich habe da kürzlich ein wirklich wunderbares Beispiel erlebt oder gehört. Und zwar, also da kommen zwei Mütter kommen zur Schule und holen ihr Kind ab im Kindergarten oder in der ersten Volksschulklasse oder so. Und das eine war also so eine gestylte Frau und durchtrainierte mit Joggerbräune und mit den üblichen Insignien sozusagen des modernen Daseins und natürlich gärtenschlank. und die andere war ein bisschen pummelig, oder? Und dann sagt der Junge von der gestylten, schlanken, reichen, gepflegten, schönen, sagt zur anderen, lacht ihn aus und sagt, du hast aber eine dicke Mami. Und darauf sagt dieser Junge, dafür ist sie so wunderbar weich. Was gibt es für eine großartigere Antwort? Oder? Da ist alles drinnen. Sie ist so wunderbar weich, nicht nur das Körperliche, auch das Psychische, so sein, wie man ist.
Ja, vielleicht ist das auch der geeignete Punkt, hier einen Schluss zu machen. Ich hoffe und wünsche, dass ein Satz, ein Gedanke, eine Geschichte, ein Bild dabei war, das Sie mitnehmen können, das Sie begleitet, das Ihnen hilft, Ihren Alltag, Ihr Leben etwas besser, etwas leichter zu gestalten.